Also, dass die Triathlon-Welt voller faszinierender Menschen steckt, müssen wir, glaube ich, nicht noch länger diskutieren. Aber für mich gibt es zwei ganz besondere Persönlichkeiten. Das ist einmal Dan Lorang und auf der anderen Seite Ben Ressel. Zwei Triathlon-Trainer, die vermutlich aktuell das Maß aller Dinge sind oder auch die Besten ihres Fachs. Sie würden das nie von sich selbst sagen. Sie hören das wahrscheinlich auch nicht gerne, dass ich es gesagt habe, aber manchmal ist es, wie es ist. In unserem Gespräch bin ich die erste halbe Stunde ganz schön hartnäckig am Ball geblieben, um so ein bisschen die Antworten zu bekommen, die ich haben wollte. Und ich glaube, es ist auch ganz gut gelungen, die beiden harten Nüsse irgendwo zu knacken. Das Gespräch hat eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Es hat mir mal wieder viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was du für dich aus dem Gespräch mitnehmen kannst. Das Interview mit Dan und Ben ist eines von 5 Doppelinterviews, die jetzt in Vorbereitung auf die Trivue-Tour gemeinsam mit meinen Partnern Selfish und In Silence entstanden sind. Ab sofort alles online, damit du, wann immer du möchtest, eins nach dem anderen hören kannst. Kleiner Hinweis noch, bevor es losgeht. Wenn du noch kein Ticket für die Trivue-Tour hast, dann solltest du das jetzt schleunigst erledigen, um das nicht zu verpassen. Es geht um das Buch, das ich geschrieben habe, die Kunst des Triathlons. Es geht um die Kurzfilme, die ich produziert habe beim Ironman Frankfurt, beim Challenge Rot, beim Allgäu Triathlon und noch einer kleinen Überraschung. An jedem Abend sind prominente Gäste aus der Triathlon-Welt mit dabei, die auf der Bühne sitzen und aus dem Nähkästchen plaudern. Und das Beste ist, du triffst alle anderen Triathletinnen und Triathleten aus deiner Stadt. Die Tickets gibt's auf trivue.de, den Link findest du auch in den Shownotes, da dann auch alle Infos zu den Städten, zu den Terminen und ich freue mich, wenn wir uns dann ganz bald im Januar in deiner Stadt sehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Also, was ich sagen wollte, das Interview hat eine längere Vorgeschichte, dass das überhaupt geklappt hat, aber ich bin sehr, sehr froh, dass wir jetzt hier sitzen und ihr euch endlich kennenlernen könnt und das war auch direkt meine erste Frage. Wie gut oder wie nicht gut kennt ihr beiden euch eigentlich?
Gute und spannende Frage. Ich glaube, Bucki, ich habe dir mal gegenüber geantwortet. Dan kenne ich vor allen Dingen, weil wir uns bei Instagram Herzchen und Klatschen schicken. Immer im Zuge von Rennen, die irgendwie passieren. Und der eine oder andere von uns beiden in Zusammenhang mit seinen Sportlerinnen und Sportlern gut performt. Und das ist so der regelmäßige Austausch da, den wir haben, oder? Und dann gab es, glaube ich, mal ein Telefongespräch, bei dem wir unsere Dekoration im Büro kurz schon mal besprochen haben, wie es da so aussieht und da auch die eine oder andere Gemeinsamkeit entdeckt haben. Das kann man so zusammenfassen?
Ich denke, das ist perfekt, ja. Das waren genau die Berührungspunkte. Einmal die Herzchen und das Klatschen per Instagram. Ich glaube, das ist eine Art und Weise des Respekts für das, was der andere auch macht. Geht schnell und ich glaube, jeder versteht auch, wie es gemeint ist, dass es nicht einfach nur so ein Klick ist, sondern dass es wirklich auch das ist, was es sein soll, aber wir eben beide doch irgendwo eingespannt sind und jetzt eben leider nicht den Telefonhörer in die Hand nehmen und sagen, hey, lass uns mal reden. Also ich sage wirklich leider, ich sage nicht, dass es toll ist, aber irgendwo ist es gerade oder ist es so und dadurch, dass ich auch bei den Rennen nicht vor Ort bin, ist es dann auch schwierig. Also Ben ist ja trotzdem meistens bei den Rennen vor Ort oder bei vielen Rennen, da hätte man sicherlich auch mal die Möglichkeit, einen Kaffee zu trinken, was die Sache einfacher machen würde. Aber das ist nicht der Fall und mal schauen, ob das in Zukunft vielleicht ein bisschen anders ist. Aber wir haben einmal telefoniert, wie Ben sagt, und haben da festgestellt, dass wir irgendeine Gemeinsamkeit mit dem Löwen haben.
Das wäre die nächste Frage. Was hat das mit dem Löwen auf sich? Also darüber habt ihr gerade schon geschmunzelt, als wir uns hier getroffen haben. Und bei euch beiden hängt so ein Löwenkopf an der Wand. Warum und wieso ist das so? Warum Löwe?
Für alle Zuschauer, also Zuhörer, nicht selbst erlegt und quasi mit Fell und echt. Davon würde ich mich weit distanzieren, sondern es ist eher wirklich so das Deko-Bild, was da an der Hand hängt oder Wand hängt. Und bei dir, Dan, ist es, glaube ich, weniger abstrakt als bei mir, oder? Ich habe ja so ein...
Ja, genau. Bei mir ist ein Foto, sage ich jetzt mal, was dann einfach vergrößert wird und als Poster da hängt. Also wirklich ein richtiger Löwe. Und... ja, wieso ein Löwe? Vielleicht von meiner Seite aus kurz. Ich bin Sternzeichen Löwe und irgendwo auch das, was das Tier ausstrahlt, also einfach Ruhe, erstmal abwarten, gucken, was passiert, beobachten, um dann auch, sage ich mal, entsprechend zu agieren. Ich glaube, das passiert auch, oder das passt sehr gut zu dem, wie ich mich vielleicht auch selber sehe, aber auch, ja, wie man von verschiedenen anderen Personen gesehen wird. Natürlich denkt jeder, Löwe ist auch der Extrovertierte und derjenige, der Macher etc. Das will ich jetzt gar nicht von mir beurteilen, wie das ist, aber es ist für mich selber so ein bisschen, auch wenn ich da hochschaue, eher diese, weil mein Löwe, der sitzt so in der Savanne irgendwo, ruht, guckt in die Ferne und wartet ab und ja, hat irgendwas, das Bild ist. Deshalb der Löwe. Ben, wie ist es bei dir?
Sternzeichen Widder und die Dickköpfigkeit, die dem Widder nachgesagt wird, die wollte ich mir irgendwie nicht an die Wand hängen, wenn man das versucht zu interpretieren. Und bei mir tatsächlich, als ich die Praxis oder das Labor, wie auch immer man das bezeichnen mag, das Büro eingerichtet habe, habe ich noch nach so Deko-Objekten gesucht, weil einfach weiße Wände nicht ganz so adrett aussahen. Und bin dann online in so eine Anzeige reingestolpert und die hat so abstrakte Tierköpfe verkauft. Und hat mir der Löwe einfach am besten gefallen. Also ohne ihre tiefere Botschaft dahinter. Aber hätte natürlich auch sagen, schließe ich mich voll an. Ne? Also so die beobachtende, ruhige Rolle eines Löwen, der vielleicht auch alles gut geplant beobachtet, weil Energie, die da investiert wird, ja einen maximalen Zweck auch erfüllen muss, vielleicht, so wenn man den Übertrag in die Natur schafft und das wohl überlegt alles passieren darf. Also ich kann deiner Argumentation da vollkommen folgen. Finde ich gut.
Dann mache ich den Kreis vielleicht an der Stelle noch zu, weil Dan, ich bin auch von Sternzeichen Löwe, habe auch einen Löwe als Tattoo tatsächlich auf dem Arm und musste bei dem Bild, was du gerade beschreibst, daran denken, dass ich mal mit einem Sportpsychologen so eine Art Hypnose zusammen gemacht habe. Da ging es darum, so sein Krafttier zu visualisieren. Und das war dann tatsächlich auch ein Löwe, der so in aller Ruhe in der Savanne liegt und in die Ferne schaut. Also vielleicht war es der bei dir an der Wand hängt. Aber ist ja gut. könnt ihr mit sowas was anfangen? Also, dass man irgendwie versucht, so Stärken oder vielleicht auch Schwächen mit was zu assoziieren, was man sich an die Wand hängt, um daraus irgendwas zu schöpfen? Oder ist es auch was, wo ihr mit euren Sportlern dran arbeitet? Also, dass man Bilder im Kopf entwickelt, die man vielleicht nutzt, um für sich was daraus zu lesen oder sich daraus was zu ziehen in Momenten, wo man Motivation braucht, wo es mal schwer wird. Ist das ein Bereich, wo ihr irgendwie andocken könnt oder sagt ihr, das ist eher Hokuspokus? Dan, wie siehst du das?
Ich sag mal, in der Theorie ja. Also in der Theorie versuche ich schon auch mit Bildern zu arbeiten oder dass man mit Musik irgendwo arbeitet, also dass man irgendwie gewisse Messages versucht zu transportieren. Es gibt nur einen kleinen Haken an der Sache und der ist, dass man selber das natürlich, es kann sein, dass man das selber anders wahrnimmt als die Person, der man das eigentlich transportieren will. Also es kann sein, du empfindest was bei einem Lied, bei einem Songtext, bei einem Bild, wo du denkst, das ist komplett passend. Und die andere Person sieht das gar nicht oder sieht einfach was anderes. Und das ist gar nicht so einfach, weil ich habe die Erfahrung gemacht, Athleten sagen einem das auch nicht gleich, sondern die sagen dann, ja, danke, oder also du denkst, ja, war ganz gut. Und erst viele Jahre später kommt dann vielleicht raus, dass sie einfach drüber geschmunzelt haben. Also die werden nicht darüber lachen, sondern eher schmunzeln, sagen, okay, er hat es gut gemeint. Von dem her, ja, ich würde sagen, jein. Wahrscheinlich würde ich das noch mehr machen und da kann vielleicht Ben also sagen, wenn ich mehr vor Ort wäre und den Athleten, währenddem ich das dann auch mache, in die Augen schauen kann und wirklich auch gucke, wie die Reaktion ist und in der Situation vielleicht eher agiere, als mehr so, okay, was könnte jetzt passen?
Ja, ich glaube auch, also dass so Visualisierungen und ich meine, das belegt ja dann auch die Sportpsychologie, dass da durchaus Ansätze vorhanden sind, die funktionieren können. Und ich glaube, was Dan sagt, dass das sehr, sehr treffend und passend ist. Also wenn ich mit Sportlerinnen und Sportlern das erarbeite, dann frage ich auch immer, ähnlich wie das bei dir passiert ist, Niklas, was ist dein Krafttier? Dann frage ich schon auch ab, was kann sich der Athlet da vielleicht selber darunter vorstellen? Ich meine, das kann man beim Musikgeschmack ja ähnlich vielleicht sehen. Das eine Lied, was Dan auch schon angesprochen hat, ist vielleicht für Dan super motivierend oder für mich super motivierend, kann aber jemandem anders gänzlich auf den Zeiger gehen. Ne? Die Toten Hosen, Niklas, als deine Lieblingsband, ist vielleicht jetzt nicht das, was derjenige vielleicht hört, dem du etwas transportieren möchtest als Message. Und ich denke, wenn man das gezielt vielleicht auch einsetzt und halt wirklich auf die Belange, Bedürfnisse, die Ideen auch desjenigen eingeht, für den das eine gute Wirkung entfalten soll, dann ist es, glaube ich, schon auch eine Methodik, die durchaus gewinnbringend sein kann. Und ich würde aber immer die zweite Frage dann auch da anschließen. Es ist, glaube ich, immer gut, wenn man das für sich so entschieden hat, dass man das vielleicht machen möchte. Und die zweite Frage, die sich halt stellt, wie gelingt es dann, das eben auch im Wettkampf in einer heißen Situation entsprechend abzurufen? Also ich glaube, da gibt es auch nochmal einen großen Unterschied und auch einen Weg, den es zu gehen gibt, weil es einfach eine gewisse Übung vielleicht sogar bedarf, dieses Bild, was man sich in aller Ruhe, vielleicht in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre ausgedacht und ausgemalt hat, in der hitzigen Situation dann vielleicht auch nochmal anzuwenden. Das sind, glaube ich, auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ich finde das gerade ganz spannend, dass es irgendwie jetzt, wenn wir bei diesem Musikbeispiel bleiben und das mal als irgendwie Motivationsfaktor nehmen, dann geht bei mir das Bild auf so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ne? Also ihr wisst, es gibt dieses Schloss bei einem Athleten, wo man reingehen kann, um irgendwas zu triggern, was denjenigen motiviert oder nochmal extra kickt oder irgendwas freisetzt, irgendeine Energie. Aber der Schlüssel, der das dann ist, den muss der Athlet irgendwie definieren. Also das Lied sozusagen, welches er in seinen Kassettenplayer reinlegt, um sich motivieren zu lassen, das muss er festlegen. Ihr könnt ihm aber vermitteln, pass mal auf, du hast diesen Kassettenplayer in dir und kannst das so und so für dich nutzen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, welche Verantwortung seht ihr bei euch als Trainer und welche Verantwortung trägt der Athlet, wenn es dann darum geht, am Ende die bestmögliche Leistung zu erbringen? Also ihr könnt ja nur unterstützen. Und eine gewisse Selbstverantwortung hat der Athlet ja immer noch. Und wie teilt sich die auf?
Also ich denke, also wenn man so Sachen macht, also jetzt zum Beispiel Lieder nutzt, gewisse Messages, Quotes oder was auch immer man benutzt, um da was zu triggern, es muss ja vor allem auch, es muss ja den Athleten erreichen. Am besten ist natürlich, es kommt von denen. Also manchmal haben die, so wie Ben sagt, man redet ja auch mit denen, manchmal haben die gewisse Mantras, gewisse Sachen, wo man einfach merkt, das motiviert sie, das triggert sie, gewisse Personen, Persönlichkeiten, sei es im Sport, sei es aber auch außerhalb, die sie vielleicht irgendwie triggern, wo man weiß, damit kann man sie jetzt nochmal motivieren oder aber auch gewisse Handlungsempfehlungen für den Wettkampf geben. Also ich habe da ein Beispiel jetzt so vor dem Kopf, wo das war 2019, wo, das war bei Anne, wo sie mir im Prinzip kurz vorm Wettkampf nochmal schreibt, sie weiß jetzt nicht mehr, wie das Schwimmen funktioniert, also was sie jetzt genau da machen soll am Start. Und dann war es aber bei mir auch so, ich habe jetzt nicht überlegt, ja wie, was, wo, sondern dachte, okay, die braucht jetzt einen Plan. Und dann habe ich so einen 5-Punkte-Plan gemacht, also einfach 5 Punkte aufgeschrieben, wie sie vorgehen soll. Und habe das dann ihr geschickt. Und dann war das aber auch so, dass sie mir praktisch nach dem Wettkampf gespiegelt hat, wie wichtig das für sie war. Also sie ist dann wirklich genau nach diesen Punkten vorgegangen. Wenn man mich jetzt gefragt hatte, denkst du, sie hat das jetzt so gemacht, dann hätte ich vielleicht gesagt, naja, sie hat sich das wahrscheinlich durchgelesen und war dann in dem Moment ein bisschen beruhigt, aber im Wettkampf ist halt ein Wettkampf. Aber für sie war das in dem Moment dann wirklich so ein Anhaltspunkt, also so wirklich so Ankerpunkte, die dann wirklich geholfen haben. Und hat es genau gepasst, da hat der Schlüssel genau aufs Schloss gepasst. Es kann aber auch sein, dass es nicht ganz so passt. Und da gilt es einfach herauszufinden, was kannst du dir triggern. Und manchmal ist es ja auch vielleicht gar nicht deine Rolle. Manchmal finden die Athleten das selber. Oder es gibt andere Personen, die genau diesen Schlüssel haben und den aktivieren können. Und du als Trainer gibst ganz anderen Input, der für den Wettkampf wichtig ist.
Und kurzer Einschubfrage. Weißt du noch, was diese 5 Punkte an Anne waren, die du ihr mitgegeben hast? Sind das Standardsachen gewesen, die jeder für sich gebrauchen kann?
Oh, da will ich jetzt nachschauen. Aber das waren schon so Sachen wie, wie sie die ersten Meter angeht, wie sie sich, an wen sie sich orientiert, solche Dinge. Ich müsste nochmal genau nachlesen. Das war auch so eine Situation, das kam dann, also wieso 5 Punkte, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Das kam so sofort. Es kam eine Anfrage, ich wusste, okay, jetzt musst du was machen, was ihr Sicherheit gibt. Also, wir machen jetzt den 5-Punkte-Plan. Es hätten wahrscheinlich auch 7 oder 3, ja, 3 vielleicht nicht, aber weißt du, diese Zahl 5, das ist dann in dem Moment bei mir entstanden, wo ich genau wusste, okay, jetzt musst du ihr auch die Sicherheit geben. Und Das ist dann gelungen, aber so richtig bewusst wurde mir das wirklich erst danach, wo sie mir dann wirklich in der Wettkampfanalyse erzählt hat, hey, das hat mir wirklich geholfen. Mhm. Und es ist auch interessant, was die Athleten sowieso nach dem Wettkampf erzählen. Die einen, was die alles aufgenommen haben von dem, was du ihnen erzählt hast, und bei anderen, wo du einfach merkst, okay, gewisse Dinge, die wurden wahrgenommen, aber wurden dann komplett anders auch umgesetzt oder einfach als Info angenommen. Also je nachdem, wem du was sagst, kommt was anders raus. Und das ist sehr, sehr spannend, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten auch zu identifizieren, herauszufinden, wie muss ich mit denen kommunizieren? Welche Sprache muss ich im Prinzip sprechen?
Total spannend, ja.
Und ich glaube, dass das auch, weil du ja die Frage gestellt hast, Niklas, nach Verantwortlichkeit. Ich glaube halt, dass das, was Dan jetzt gerade gesagt hat, ist, dass klar die Verantwortlichkeit auch von uns als Trainern ist, einfach herauszufinden, wie können wir positiv auf Athletinnen und Athleten einwirken, welchen Kommunikationsweg können wir vielleicht anschlagen, welcher Kommunikationsweg wirkt vielleicht am Ende dann auch tatsächlich nachhaltig. Und ich glaube, das ist halt die große Verantwortung dann von uns als Trainern, einfach zu sagen, okay, wie können wir, also da offen zu sein, das vielleicht auch auslösen zu können. Oder vielleicht auch offen dafür zu sein, dass jemand mit Bildern gar nichts anfangen kann und man dann auch das vielleicht auch irgendwann gut sein lässt, weil derjenige da oder diejenige nicht drauf anspricht. Und dann, klar, ist Umsetzung. Ich meine, das kannst du dem Sportler, der Sportlerin ja auch nicht abnehmen. Also klar kann Dan den 5-Punkte-Plan erstellen, weil ja so To-Do-Liste und Abhaken, das schafft ja wirklich einen Sicherheitsrahmen. Das ist ja auch so eine gewisse Routine vielleicht, die sonst auch im Training stattfindet, dass man so einfach Dinge strukturiert abarbeitet. Und deshalb sind halt 3, 5, 7 Punkte ja auch einfach gut, weil es so eine Strickleiter ist in diesem Moment, wo man auch einfach nach dieser Sicherheit sucht. Und das ist halt ganz klar, finde ich, dann die Verantwortung von uns als Trainern, diese Sicherheit auch mit zu vermitteln. Und ja, die Umsetzung, klar, das gibst du dann eben aus der Hand und vertraust dann natürlich auch darauf, weil du weißt, dass der Sportler, die Sportlerin auf dich vertraut, auf diese Umsetzung. Und dann ist es, glaube ich, auch wieder unsere Verantwortung, im Nachgang eine Reflexion vielleicht auch einzufordern und einfach dieses Feedback-Gespräch zu suchen. Ja, sag mal, kam das jetzt überhaupt an oder nicht? Ne?
Oder wie kam es dann an, das, was ihr gerade beschrieben habt, ja. Jetzt kommt die Werbung und ich muss ein bisschen aufpassen, damit das jetzt nicht so völlig drüber wird, weil es geht um eine meiner absoluten Lieblingsmarken im Triathlon. Das hat was damit zu tun, dass es nicht einfach nur irgendein Unternehmen ist, was hier einen Werbeplatz gekauft hat, sondern da gehört ganz viel freundschaftliche Verbindung und auch viele gemeinsame Erlebnisse aus der Vergangenheit dazu. Ihr kennt sie alle. Die Rede ist von In Silence. Also ich weiß gar nicht, was ich darüber noch erzählen muss. Es gibt Socken noch und nöcher. Es gibt mittlerweile aber auch ganz viele Essentials, Headbands, Running Caps. Es gibt auch T-Shirts und Sweatshirts und hast du nicht gesehen. Immer höchste Qualität, beste Funktionalität. Also da werden alle Ansprüche, die man haben kann an Socken und was es sonst noch so braucht, um gut und unverwechselbar auszusehen, erfüllt. Alles wird in Italien und Portugal produziert. Die Socken kommen in unterschiedlichen Längen, Dicken, hast du nicht gesehen. Und deswegen ist auch für wirklich jeden Geschmack und jeden Gebrauch was dabei. Was die Farbpaletten und Auswahl angeht, davon fange ich jetzt gar nicht erst an zu reden. Also ich kürze das hier an der Stelle so ein bisschen ab. Nicht umsonst tragen so viele Weltklasse-Profis diese Socken, nicht nur im Training, sondern auch im Wettkampf. Und deswegen deckt euch doch jetzt nochmal mit einer neuen Kollektion für die nächsten Trainingsmonate ein. Auf insilence.com findet ihr alles, was das Herz begehrt und mit dem Code TRIVUE, T-R-I-V-U-E, alles groß geschrieben, spart ihr bis zum Ende der Tour, also bis zum 1. Februar, 15% auf alles. Nur nicht auf reduzierte Artikel, aber ihr werdet sicherlich trotzdem fündig und sparen könnt ihr auch. Also viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ich stelle es mir ziemlich anspruchsvoll vor, dieses Thema Menschenkenntnis, was ihr gerade beschrieben habt. Ne? Also man muss jeden Athleten, jede Athletin neu kennenlernen, neu verstehen, neu begreifen, was braucht ihr jetzt von mir, welche Ansprache, welchen Input muss ich geben und sowas. Was würdet ihr sagen, ist in eurem Job, den ihr macht, die größte Herausforderung, die ihr in der Arbeit mit Menschen habt?
Ben, leg du mal los.
Ich weiß nicht, ob ich es halt als Herausforderung beschreiben würde, weil es ist ja irgendwie, eine spannende Tätigkeit vielleicht. Ja, ich sehe es vielleicht einfach nicht als Herausforderung. Deshalb tue ich mich vielleicht auch schwerer, das irgendwie anzugehen. Und manchmal ist es ja aber auch so, wenn man so natürlich, so authentisch in seinem eigenen Tun ist, merkt man ja manchmal gar nicht, dass es vielleicht für andere eine Herausforderung wäre, das so anzugehen. Und deshalb definiert man es einfach nicht. Deshalb, ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, Dan. Also ich sehe es gar nicht so als Herausforderung, weil wir auch in einem Sport sind, wo Athleten einfach auch immer Bock haben, was zu machen. Also wir sind ja in dieser großen und sehr, sehr günstigen Lage, dass wir mit motivierten, meist disziplinierten Persönlichkeiten zusammenkommen dürfen, die einfach in einem Individualsport viel erreichen wollen. Und da matcht das, glaube ich, schon einfach auch mit dann der Trainerpersönlichkeit in so einem hohen Maß. Das ist halt, das ist irgendwie schwierig, ist da eine Herausforderung in Anführungsstrichen zu finden. Sicherlich von außen ist das alles Herausforderung. Und ich würde es jetzt auch nicht als Herausforderung bezeichnen, dass ich drei Wörter Niederländisch gelernt habe für die WM. In dem Fall, dass es zu einem Laufduell mit Christian Blumfeld kommt, dass ich halt auch auf Holländisch was sagen kann, damit der uns auf Englisch nicht versteht. Ist keine Herausforderung, ist ja einfach auch wieder, ist ja auch wieder irgendwie so ein Schlüssel, der in ein Schloss passt, wie auch immer, ne?
Ja, stimmt. Aber das ist auch Taktik schon. Aber ich bin sicher, wenn wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, dann finden wir die Herausforderung an der Arbeit, weil so einfach stelle ich es mir dann nicht vor, wie du es gerade erzählst. Mal gucken, was Dan sagt.
Ja, ich glaube, du willst auf andere Aspekte eingehen. Ich glaube, in der Zusammenarbeit, das ist die also es ist ja nicht so, dass du jetzt versuchst, jeden Tag deinem Sportler zu zeigen, was für ein toller Trainer du bist und du ihn jeden Tag neu überzeugen willst. Also es ist ja das Erstgespräch oder die ersten Gespräche, die sind ja entscheidend und da stellt sich heraus, okay, passt das menschlich zusammen? Und dann geht es mit einem gewissen Vertrauensvorschuss irgendwo natürlich los. Und dann ist es, oder sag mal so, einige Athleten gelten ja manchmal als schwierig. Es wird oft gesagt, oh, der ist aber schwierig oder die ist aber schwierig. Man könnte dann, in dem Moment, wo ich noch nicht mit dem oder der Athletin arbeite, könnte man vielleicht sagen, okay, oh, jetzt sollst du den trainieren. Und zum Beispiel im Radteam, da ist so, okay, du sollst jetzt mit dem arbeiten. Dann ist es ja, erstmal klingt das nach einer Herausforderung, weil jeder sagt, der ist schwierig und dann nimmt man das im Kopf erstmal so wahr. Aber dann geht es ins Gespräch und dann merkst du, es passt nicht. Und wenn es passt, dann ist es im Prinzip, wie Ben sagt, dann überlegt man da gar nicht groß, sondern ich glaube eher die Gesamtsituation, wenn du halt einfach Athleten hast, die erfolgreich sein wollen und die halt zu Rennen hingehen, um zu gewinnen, das erzeugt natürlich einen gewissen Druck und das ist ja, das ist einfach Leistungssport und das ist im Prinzip auch immer wieder die Herausforderung, also immer wieder Athleten dahin zu bringen, also immer wieder das zu reproduzieren, mit diesem Druck auch umzugehen. Natürlich den größten Druck haben die Athleten selber, aber als Trainer oder ich sage jetzt mal, ich nenne es jetzt einfach mal Performance-Team, die Menschen, die rundherum mitarbeiten, ist natürlich immer diese Anspannung da, okay, und jetzt wieder abliefern und kriegen wir es beim nächsten Mal wieder hin und klappt es wieder und das ist eine Herausforderung, dass man das auch immer wieder, auf den Punkt genau trifft. Aber das ist ja der Job und oder das ist auch unsere Leidenschaft, wieso wir das Ganze machen. Und das Gesamte ist natürlich eine Herausforderung an sich oder auch wahrscheinlich nicht, was du so als Herausforderung siehst. Aber der Umgang mit den Sportlern in dem Moment, wo das passt, oder ich drehe es mal andersrum vielleicht, wenn es nicht mehr passt, kann ja auch passieren, dass man einfach merkt, es passt menschlich nicht mehr. Dann macht es, also da bin ich mal gespannt, was Ben sagt, aber es macht auch wenig Sinn, ist meine Erfahrung, das dann zu versuchen zu drehen. Wenn du mal über diesen Punkt drüber bist, dass es eine Herausforderung wird, also du immer wieder da aneckst und es zu vielleicht, also ich stelle mir das mal vor, weil ich hatte es so noch nicht, muss ich ehrlicherweise sagen, aber wenn es mal zu Streitgesprächen kommt oder irgendwie, dann, ich glaube, dann wird es eine Herausforderung. Dann ist aber auch Zeit irgendwie zu gucken, ist das eigentlich noch das Richtige? Also da würde ich dann, also wenn es die Herausforderung wird, zusammenzuarbeiten, ich glaube, dann wird es schwer.
Das glaube ich auch, warum ich da so ein bisschen drüber stolper oder mich dran hake, weil ich würde Herausforderungen, wenn man das ersetzen würde mit welche Aufgaben sehe ich als Trainer, da könnte ich halt sofort loslegen. Also dann würde ich halt sagen, das ist so. Das würde mir viel, viel leichter fallen, irgendwie, wenn ich jetzt sagen könnte, okay, also die Prozesse an Athleten nachvollziehbar vermitteln, mit strategischem Denken irgendwie vorauszugehen, langfristig und detailliert genug, ohne dass es vielleicht zu detailliert wird, als Vorbild vielleicht auch voranzugehen in gewissen Dingen. Klar kann ich nicht so schnell laufen, aber was vielleicht so gewisse Themen angeht, auch ja da eine gewisse Professionalität auszustrahlen, das sehe ich so als Aufgaben, die ich auch sehr, sehr gerne erfüllen möchte und glaube ich auch in vielen Optionen gut erfüllen kann. Aber ja, der Begriff Herausforderung ist halt wirklich so, vielleicht ist es am Anfang eine Art Herausforderung, den Athleten von dir zu überzeugen. Aber dadurch, dass ich den Schritt nicht auf einen Athleten zugehe, aus meiner Perspektive, sondern immer sage, wenn der Athlet Interesse daran hat, dann möge er sich bitte von sich aus bei mir melden. Und dann sehe ich es auch nicht als Herausforderung, den zu überzeugen. Also entweder bin ich dann so, wie ich bin und bin so authentisch und dann funktioniert das. Und dann glaube ich halt auch, dass man gar nicht, also wenn man sich sofort so gibt, wie man ist, dann kommt man vielleicht gar nicht an diesen Punkt der Herausforderung, dass man dann irgendwann überlegen muss, wenn man sich vielleicht in diesem Bewerbungsgespräch anders verhalten hat, dass man dann zu diesem Punkt kommt, dass diese Herausforderung kommt, oh, wie können wir jetzt weiter zusammenarbeiten? Sondern ja, wenn man da höchstmöglichst gerade von Anfang an ist, wird vielleicht aus den Aufgaben, die man sieht oder die ich für mich sehe, wird gar keine Herausforderung, weil es halt einfach ist, das zu vermitteln, ne?
Ja, das hört sich jetzt für mich so an, als wäre das ein Job, den irgendwie jeder könnte und als hätte der gar keine Herausforderung, so wie du es eben sagst. Du siehst keine Herausforderung, aber ich denke, also schätze ich euch beide ein, dass ihr so ambitioniert seid, dass ihr auch Herausforderungen mögt und auch Herausforderungen eigentlich sucht, um damit weiterzukommen, die Herausforderungen zu meistern, um was zu schaffen, um weiterzukommen als da, wo man mit dem Status quo gerade ist. Und man muss sich ja dann eigentlich die Hürden suchen, über die man es noch nicht geschafft hat, rüberzukommen. Und
aber jetzt hast du, sorry Nick, ich wollte kurz dazwischen gehen, weil jetzt hast du ein anderes Thema angesprochen, weil du hast ja gesagt, die Herausforderung in der Kommunikation mit den Athleten. Aber die Herausforderung natürlich, wenn du jetzt Weltmeister geworden bist und dann, also die Athleten sind logischerweise Weltmeister geworden, nicht wir, aber das dann zu wiederholen und da wieder hinzukommen, genau was ich gesagt habe, also diese Sachen, das sind natürlich schon, das sind irgendwo Aufgaben, Challenges, die man natürlich hat und die einen natürlich sehr motivieren, aber es ist nicht dieser tägliche Umgang mit dem Athleten, sondern eher das, wie man halt die Ziele, die sich Athleten ja auch setzen und die man sich dann gemeinsam vornimmt, wie kann man die erreichen? Und da gibt es da viele, viele Hürden, da gibt es Krankheiten, Verletzungen im schlimmsten Falle, es läuft mal nicht so wie geplant, viele Dinge, die da passieren können auf dem Weg dorthin. Deshalb habe ich das gemeint, das immer wieder hinzukriegen oder vielleicht sogar nochmal auf ein neues Level zu heben. Das ist natürlich eine Herausforderung, das ist das, was uns antreibt, was uns motiviert. Aber ich hatte das so verstanden, in dieser täglichen Kommunikation mit dem Athleten. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgedacht, vielleicht so dieses, du bist zwar authentisch, aber du versuchst natürlich schon, dich irgendwo auf jeden so ein bisschen einzustellen, zu verstehen, was für ein Menschentyp ist das und dann versuchen, eben seine Sprache zu sprechen. Vielleicht geht es darin. Also die Herausforderungen sind natürlich schon da, aber das ist halt das, wo man sagt, hey, das reizt mich, genau darauf habe ich Lust. Und auch genau diesen Druck, den es da einfach gibt, ist einfach ein Teil davon.
Ja, aber so arbeiten wir uns doch ganz spannend jetzt von einem Thema zum nächsten, das finde ich ganz gut. Was du jetzt gerade ansprichst in der Zusammenarbeit mit Leuten, die Fähigkeit, sich auch als Trainer anzupassen an die Art und Weise, wie eine Athletin oder ein Athlet tickt oder drauf ist oder auch kommuniziert. Wie doll muss die Anpassungsfähigkeit von Trainerseite sein und wie stark muss auch eine Anpassungsseite von Athletenseite sein, damit eine Zusammenarbeit am Ende gut funktioniert? Oder muss ein Athlet sich eigentlich gar nicht anpassen und 100% so sein, wie er ist, damit er zum bestmöglichen Ergebnis kommt? Oder ist auch das gar nicht so verallgemeinern zu sagen? Und manche Athleten wollen auch sich 100% dem Trainer anpassen und das Gefühl haben, ich bin hörig, ich folge, ich mache nur das, was mir gesagt wird. Und das ist dann aber vielleicht auch irgendwie so ein anderes Kraft-Last-Verhältnis vielleicht gibt, wo der Athlet sagt, ich bin hier der Chef im Ring und der Trainer hat mir zu folgen, sozusagen. Wisst ihr, worauf ich hinaus will?
Ich glaube fest daran, wenn beide Parteien nahezu 100% sie selbst sein können, dann ist das der fruchtbarste Boden, auf dem vielleicht so eine Zusammenarbeit einfach auch entsteht. So würde ich es für mich zusammenfassen. Und wenn ich, und das ist dann vielleicht auch dann die Aufgabe, / Herausforderung, die ich vielleicht bei dem Beginn einer Zusammenarbeit hätte, wenn ich in dem Vorgespräch merke, dass da einfach die Schnittpunkte zu weit auseinander liegen und ich vielleicht sogar sehe, dass es über gute Gespräche nicht zu einer sehr hohen Schnittmenge kommen kann, dann wäre es, glaube ich, auch einfach meine Aufgabe, das offen zu kommunizieren dem Athleten gegenüber, also dass das gar nicht erst beginnt, weil natürlich wir auch immer die Verantwortung haben, zum einen für die Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern und wenn wir jetzt im Hochleistungssport reden, natürlich auch für Karriere und für betriebswirtschaftliches Arbeiten am Ende und damit eben auch für Lebensunterhalt. Und das ist ja auch was sehr, sehr Existenzielles, ne, was man dann halt da einfach sagen kann. Also meiner Meinung nach und so handhabe ich das auch, wenn ich in Athletengespräche gehe, wenn beide so sein können, wie sie im Normalfall sind, der Humor vielleicht auch noch der gleiche ist. Musikgeschmack wird schwieriger. Das war so bei Brandon Curry immer noch relativ identisch. Wenn so die jüngere Generation kommt, so mit Mika Not, die hören schon andere Sachen. Das wird schwieriger. Und wenn da aber beide trotzdem einfach so sein können, wie sie sonst auch wären, dann finde ich, ist das eine wunderbare Basis einfach für eine Zusammenarbeit.
Verstehe ich, ja. Aber kommt das vor, dass ihr als Trainer in Gesprächen auch sagt, ich glaube, ich bin, oder in Erstgesprächen sagt, ich glaube, ich bin nicht der richtige Coach für dich? Kommt sowas tatsächlich vor? Oder ist es dann eher nicht so, dass man darin auch die Herausforderung sieht, für diesen Menschen der richtige Coach sein zu können?
Ja, das kommt auf jeden Fall vor. Also, dass das passiert. Ich würde sagen, man drückt das vielleicht nicht so aus. Also man kommt dann so im Gespräch darauf, dass man vielleicht nicht das, oder oft läuft es dann darauf hinaus, dass man vielleicht nicht das leisten kann, was auf der anderen Seite auch gefordert ist und dass man irgendwie merkt, das ist nicht, passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ich glaube, da muss man auch ehrlich sein und ich, wie gesagt, ich kenne diese Situation auch, hatte das auch schon in dem einen oder anderen Gespräch in der Vergangenheit, wo ich einfach gemerkt habe, das ist zwar ist ein guter Athlet oder eine gute Athletin, hat wahrscheinlich auch Perspektive, aber irgendwie meistens ist es so, dass es eher so ist, dass ich nicht das geben kann, was ich denke, was der oder diejenige braucht. Dass es von der Persönlichkeit nicht zusammenpasst, wo ich gesagt habe, das hatte ich vielleicht einmal. Aber ansonsten war es eher, dass ich Gefühl habe, der braucht eigentlich gerade was anderes. Das ist, also ich, um jetzt den nächsten Schritt zu machen, braucht er was anderes, wie ich gerade anbieten kann. Und dann macht es halt keinen Sinn, weil dann sind nachher weil man gemerkt hat, okay, die Person will aber mit dir arbeiten und du musst einfach sagen, nee, ich glaube, du brauchst was anderes. Das ist dann wichtig, weil sonst investiert ein Athlet oder eine Athletin wieder ein Jahr, zwei Jahre etc. und ist dann unzufrieden, wechselt dann, aber es sind wieder zwei Jahre vorbei. Also eine Karriere ist ja einfach endlich. Und ich finde, das ist schon unsere Verantwortung, wenn wir das von Anfang an merken, dass es nicht geht, dass man dann auch einfach darauf hinweist. Und dann ist ja nicht schlimm. Ich habe auch Athleten gehabt, die dann angefragt haben, wo ich ihnen andere Coaches empfohlen habe. Also wo ich einfach gesagt habe, hey, geh doch mal, guck doch mal, ob der oder die noch einen Platz frei hat. Ich glaube, das könnte ganz gut matchen. Ich glaube, das könnte ganz gut passen. Und dann ist das für mich auch okay. Also ich finde immer, ich mache meistens die Gespräche und gebe dann aber am Ende auch irgendwie nochmal einen Tipp zu sagen, hey, ich denke, das und das könnte passen, den kenne ich oder die kenne ich oder ich denke, das Trainingssystem könnte bei dir passen. Und dann kann ich das auch für mich abschließen.
Mhm, verstanden. Ja, finde ich auch super gut und wichtig. Und auch, weil wir jetzt ja irgendwie so hängen geblieben sind bei so Neuaufnahmegesprächen vielleicht auch, ne? Ist auch immer meine Empfehlung am Ende, weil es ja eine Entscheidung im Idealfall ist, die über mehrere Jahre auch sich trägt. Mhm. Dass ich immer sage, jetzt auch wenn das Gespräch vielleicht super war, was wir gemeinsam hatten und wir beide da schon on fire sind, und man wirklich Lust hat, gemeinsam zu arbeiten, empfehle ich halt immer, mindestens mal noch zwei andere Berufskollegen mal zu kontaktieren, um einfach abzuwägen, wer passt vielleicht von denen auch besser. Und dann bin ich auch immer gerne bereit, dass man vielleicht noch ein zweites, ein drittes, ein viertes Gespräch führt im Vorfeld, um einfach rauszufinden, ob es dann für die kommenden Jahre einfach sehr, sehr gut passen kann. Da am Anfang diese Arbeit zu leisten, sorgt dann vielleicht auch dafür, dass im Verlauf die Herausforderungen geringer bleiben, die man so überwältigen oder bewältigen muss.
Das ist nämlich das, was ich meine, dass wir nicht unbedingt beim Thema Erstgespräche hängen geblieben sind oder bei dem Moment, wo man dann die Menschen kennenlernt, mit denen man zusammenarbeitet, sondern dass wir eher bei der Suche hängen geblieben sind, was sind denn die Herausforderungen in eurem Job? So, weil ich finde das irgendwie einerseits schön zu hören, dass ihr sagt, ja, die Herausforderung besteht eigentlich darin, Athleten, die es gut zu machen, die sehr gut sind, aber auch dabei zu unterstützen, dass sie erfolgreich bleiben können und wieder über sich hinauswachsen und wieder über sich hinauswachsen können. Aber ich merke auch, ich bin so richtig zufrieden mit der Antwort noch nicht, sondern ich würde euch auch unterstellen, dass oder vielleicht auch generell den Leuten, die sagen, sie arbeiten als Trainer oder als Teil von Performance-Teams, dass sie extrem anspruchsvoll sind und extrem ambitioniert sind und hohe Ziele erreichen wollen. Und ich glaube, dass man dann schon auch so gestrickt ist, sich Herausforderungen zu suchen und sich denen zu stellen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es dann nur diese Herausforderung ist, Athleten dabei zu unterstützen, sie erfolgreich zu machen. Aber dann vielleicht ist es bei dir einfacher, an einem Beispiel festzumachen, was ich meine oder worauf ich hinaus will. Weil wir haben uns ja jetzt in den letzten, glaube ich, 2 Jahren immer so zum Ende des Jahres getroffen und uns unterhalten, was so los war und was auch passiert ist, was war gut, woraus hat man was gelernt für die Zukunft und sowas. Und in der Zeit gab es bei dir immer wieder auch so berufliche Veränderungen. Also, dass du dich in neuen Berufen oder Berufsfeldern auch ausprobiert hast. Du hast dich da versucht reinzuorientieren, hast dann auch festgestellt, du möchtest aber nochmal eine Veränderung anstreben. Und das meine ich damit, dass das vielleicht auch eine Herausforderung ist, die man sucht, dass das Alltägliche, was du beschrieben hast, Ben, dieses, was sich dann so normal und nach ruhigen Aufgaben, die man gut erfüllen und abarbeiten kann, anfühlt, eben auch spannend bleibt. Also, dass da auch irgendwie was geben muss, was einen kitzelt. Und dass man, glaube ich, auch so auf der Suche bleibt, um nicht das Gefühl haben, stehen zu bleiben in dem, was man tut. So, vielleicht ist es da, wenn wir über die Sache reden, ein bisschen einfacher dann.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also das ist natürlich schon so, ich fange mal so an, auch eine große Herausforderung ist es immer wieder und habe ich ein gutes Beispiel, ich nenne jetzt keinen Namen, aber wenn man Athleten ablehnen muss, wo man genau weiß, die haben halt extremes Potenzial und die werden auch ihren Weg machen, da ist auch eine Herausforderung, Nein zu sagen, wenn man einfach weiß, man hat die Zeit einfach nicht. Man kann nicht mit gutem Gewissen sagen, wie ich kann dich halt maximal betreuen. Oder man kann es zwar machen, aber muss dann irgendjemand anders, sage ich jetzt mal, vernachlässigen. Das ist zum Beispiel auch eine sehr große Herausforderung. Denn wenn man sieht, okay, da wäre ein cooles neues Projekt, ich nenne es jetzt einfach mal Projekt, ich hoffe, das ist nicht despektierlich, ich sehe immer Menschen, aber da wäre ein cooles neues Projekt, es passt super, es läuft alles zusammen, aber du weißt genau, du kannst es nicht machen. Du hast gar nicht die Zeit dazu, du kannst nicht auch noch nachts arbeiten. Das ist dann auch eine Herausforderung, Nein zu sagen. Also das fällt mir noch dazu ein. Und ansonsten ist es schon so, dass man sich natürlich immer wieder, sage ich mal, in dem, was man tut, vielleicht neue Herausforderungen sucht, wobei die Athleten das ja selber machen. Also ich habe selten Athleten, die sagen, ja, wir machen jetzt jedes Jahr dasselbe. Also wir machen jetzt einfach wieder und wieder, sondern die suchen ja auch. Jetzt geht's auch schon. Planung 2026. Was macht jetzt, keine Ahnung, was wird Lucy nächstes Jahr machen? Ich meine, dieses Jahr läuft noch, aber um ein Beispiel zu nennen. Wie schaut von Frederik die Saison nächstes Jahr aus? Welche Ziele nimmt man sich vor? Da lasse ich aber erstmal die Athleten natürlich mit ihren Ideen, mit ihren Visionen kommen. Und wenn sie mich davon, also das heißt davon überzeugen, meistens ist es so, die stellen mir einen Plan vor, ich sage dann, okay, lass uns vielleicht das und das ein bisschen modellieren und dann ist es eine Herausforderung, irgendwo diesen Plan auch umzusetzen und zu gucken, können wir tatsächlich, wenn ich da an eine Taylor Nipp denke, bei so vielen unterschiedlichen Formaten irgendwie erfolgreich sein? Ist das möglich? Und wenn es natürlich mal ein bisschen crazy ist, dann ist das vielleicht nochmal mehr so eine Herausforderung, dass man sagt, okay, das hat vielleicht noch keiner so gemacht. Okay, dann machen wir das. Aber der Job an sich ist schon so abwechslungsreich und immer wieder kommen da neue Sachen, dass es das in so gar nicht braucht. Ich meine, du hast es bei mir jobmäßig angesprochen, weil ich einfach noch, sagen wir mal, hauptberuflich jetzt in einem Teamkonstrukt bin und da ist es natürlich schon so, da gibt's vom Trainer, ich habe da alles gemacht, vom Trainerdasein bis hin zum derjenigen, der sich ums gesamte Performance-Team kümmert und auch immer wieder, um mich selber vielleicht zu challengen, um zu gucken, kann ich das auch? Wie bin ich in Management-Sachen? Also auch um ein bisschen weiterzukommen, dass man nicht tatsächlich jeden Tag dieselben Sachen macht, die man gut kann, sondern auch mal bewusst in Sachen reingeht, die einem nicht so liegen und einfach guckt, kann man das? Aber mehr um da noch zu, um sich das vielleicht nicht zu beweisen, sondern um sich da weiterzuentwickeln. Weil ich denke immer, egal in welchem Bereich du dich weiterentwickelst, das kannst du auch wieder mitnehmen in den Bereich, den du vielleicht schon besser beherrschst. Und das ist natürlich schon so, dass man immer wieder so ein bisschen getrieben ist, so okay, da oder da, was kann man was machen? Also wenn du das meinst, dann ist es schon so, dass man da immer wieder was Neues sucht, aber dadurch, dass du verschiedenste Athleten hast, die kommen mit so wilden Ideen und tollen Ideen, da brauche ich meistens selber nicht nach irgendeiner neuen Herausforderung suchen, sondern muss mir einfach nur überlegen, wie machen wir denn das jetzt?
Also zwei Sachen, die ich daraus lese aus der Antwort, die mich auf jeden Fall jetzt langsam zufrieden macht, ist, du suchst schon auch beruflich Herausforderungen, um zu wachsen, also um weiterzukommen oder herauszufinden, kann ich das auch noch? Also das ist eine Herausforderung, die man sich dann sucht. Und das andere, wenn Athleten mit ihren vogelwilden Ideen kommen, zu sagen, ah, spannend, das hat so auch noch nie jemand gemacht, lass uns das mal probieren. So, also dass man auch darin eine Herausforderung sieht, vielleicht Wege zu finden, die noch nicht eingetreten sind, sondern vielleicht auch neue Wege zu finden, um erfolgreich zu sein oder eben was zu schaffen, was vorher noch nicht da war, auch vielleicht in der Saisonplanung oder wie auch immer. Damit kann ich gut leben, auf jeden Fall. Ben, du hast aber zwischendurch so den Kopf so ein bisschen schräg gelegt bei der einen oder anderen Sache. Was war da?
Ich würde das von da an auch vollumfänglich unterschreiben, dass es sehr, sehr angenehm ist, dass natürlich das Berufsfeld mit diesen Individualisten und Individualistinnen, die mit eigenen Ideen kommen, das natürlich wahnsinnig abwechslungsreich einfach hält. Ne? Das ist einfach auch ein Geschenk, in so einem Beruf arbeiten zu dürfen. Und ich bleib manchmal trotzdem bei meinem Aufgabenbegriff einfach, Niklas, um auch für dich weiterhin Herausforderung zu bleiben. Hier soll es ja nicht so gehen wie uns.
Kurze Werbung und ich habe eine Aufgabe für dich. Stell dir doch bitte gerade mal vor, wie schön es sich anfühlt, zum allerersten Mal auf seinem neuen Fahrrad zu sitzen und eine Trainingsrunde zu drehen. Schöner geht's doch fast nicht mehr. Ein ähnliches Gefühl ist das, wenn man so ganz niegelnagelneue Laufschuhe anhat und zum ersten Mal damit im Training unterwegs ist und man denkt, man fliegt. Und wisst ihr was? Diese schönen Gefühle kann man auch mit in die erste Disziplin nehmen, wenn man eher so ein bisschen transusig und träge sich mal wieder mitten im Winter, wenn noch alles düster und dunkel ist, ins Schwimmbad schleppt. Dann muss man sich das Leben manchmal leichter und schöner machen, als es in dem Moment vielleicht ist. Und das geht mit einem ganz einfachen Kniff. Und zwar sich einfach mal wieder was zu gönnen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut mal im Online-Shop von Selfish vorbei. Da gibt's jede Menge Accessoires, Trainingstools, Badehosen, Schwimmbrillen und so weiter. Also alles das, womit man sich so ein bisschen leichter machen kann. Und das Allerbeste ist, im Moment spart ihr im Online-Shop von Selfish 15% auf alle Produkte mit dem Code TRIVU. Alles groß geschrieben, TRIVUE. Selfish.com. Einfach ein bisschen shoppen, einfach mal was gönnen und dann wieder das Schwimmtraining richtig genießen. Und jetzt geht's zurück zum Podcast.
Lassen wir das Thema Herausforderungen im Trainerberuf jetzt hinter uns und machen ein ganz neues Feld auf, weil, Ben, ich gehe davon aus, du hast den Ironman Hawaii verfolgt. Und ich kenne dich ja als jemand, der schon auch gut ist darin, bei anderen irgendwie mitzufühlen, wie es denen vielleicht geht. Und da habe ich mich gefragt, als du gesehen hast, was da im Marathon an der Spitze vom Feld passiert. Was hast du da gedacht, wie es dann wohl gerade geht? Was ist da in dir vorgegangen?
War dann tatsächlich auch die erste längere WhatsApp-Nachricht, glaube ich, die wir ausgetauscht haben, Dan. Weil ich da einfach das Gefühl hatte, da würde ich jetzt dem Berufskollegen gerne zur Seite stehen und am liebsten eine Umarmung verpassen, weil ich schon glaube, dass das eines der bittersten Momente ist, die du als Trainer erleben kannst. Und dann hattest du, glaube ich, dann auch geantwortet, dass es halt immer angenehm ist, wenn es von einem Kollegen auch so ein mitfühlendes Momentum gibt, was irgendwie authentischer ist, wenn man da irgendwie eher das Gefühl hat, dass auch ein Verständnis auf der anderen Seite da ist. Und ich meine, es ist natürlich so, wie kann man das sagen, wir sind ja in einem Podcast, wo es auch oft dafür geht, dass es so dass es so von so Bashing-Begriffen lebt. Das ist ja dann so von Hero to Zero, wenn man das vielleicht so sagen kann. Ne? Also beide Athletinnen vorne und auch super dominant innerhalb des Rennverlaufes. Eigentlich ja den Rennen gegeneinander gemacht und nicht gegen den Rest des Feldes, so von der Außenbeobachtung. Und da war eigentlich alles klar. Einer von den beiden macht es auch am Ende. Und dann ist das innerhalb von wenigen Kilometern, und das ist ja vielleicht auch das Brutale an Hawaii und das Spannende an diesem Mythos, dass das eben dort so passieren kann. Und da habe ich halt schon deutlich auch mitgefühlt, weil das ja auch das Brutale irgendwie am Sport ist, wenn man das so sagt. Na, es gibt selten so eine Grauzone, es ist halt häufig schwarz oder weiß. Es ist eine klare Kategorisierung, die da stattfindet. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich mit Hannah Berry extrem davon profitiert, weil es halt statt Platz 6 auf einmal Platz 4 war. Ist ja dann auch so eine Situation, die sich daraus ergibt. Und ja, und ich muss auch sagen, in dem Moment, dadurch, dass wir uns ja dann so häufig Herzchen und Klatschen schicken, habe ich mich auch in der Lage gefühlt, so würde ich es vielleicht beschreiben, dann etwas schreiben zu können, was vielleicht unterstützend wirkt. Das hätte ich wahrscheinlich vor 3-4 Jahren einfach gelassen, weil ich nicht das Gefühl gehabt hätte, dass ich da schon ausreichend auf Augenhöhe bin, um das machen zu dürfen, wenn man das so krass formuliert.
Ich glaube, du bist ja jemand, der das gut trennen kann, irgendwie aus so einer Situation oder deine Athletin aus der Situation da als Profiteurin zu sehen. Ne? Also das ist so der eine Teil, aber der andere Teil, der interessiert mich gerade ein bisschen mehr. Was ist in dir vorgegangen, was dich dazu bewegt hat, dann quasi diese Anteilnahme daran an Dan zu schicken? Was hat dich bewegt, sozusagen?
Ja, einfach, ich meine, schlussendlich siehst du ja immer die Emotionalität, die dort auch das Fernsehbild transportiert, unmittelbar mit den Menschen, mit den Personen, die es dann am Ende betrifft. Also wenn Reese Lucy dort in den Arm nimmt, das löst natürlich einfach schon mal was aus. Und als ich Dan, ich glaube, du hattest dein Glückshemd auch an, oder? Das Hawaii-Glückshemd, kann das sein? So ein kariertes?
Nee, es war ein anderes Hemd, es war ein neues Hemd, was ich anhatte. Ja. Weil das karierte war für, also hatte ich damals Jan, Anne, und da habe ich gedacht, okay, irgendwann lässt man das zu Hause. Vielleicht packe ich wieder aus. Nee, Gott.
Okay, dann hatte ich das, also das hatte ich jetzt, ich meine, das ist natürlich auch irgendwie morgens zeitig gewesen bei uns. Und das.
Aber ich hatte ein Hemd an, also man hat mich gut gesehen, definitiv, ja.
Und also als du neben Taylor gekniet hast und du ja dann auch erstmal die Situation relativ schnell analysieren musst, was ist da jetzt passiert? Also und was stelle ich jetzt an? Also das, da habe ich so mitgefühlt, würde ich halt sagen, und dann auch gedacht, jetzt kannst du nur eine Entscheidung treffen, ne, die halt heißt, wir stoppen hier das Rennen für den Athleten oder für die Athletin in dem Fall, ne?
Ja, nur ganz kurz, bevor wir weitermachen. Meine Entscheidung war, habe ich 50 Mal artikuliert. Nur der Kampfrichter, der dabei war oder wer auch immer das war, ich durfte sie nicht anfassen. Also er hat mir 50 Mal gesagt, ich darf sie nicht anfassen. Ich habe gesagt, sie geht raus. Ist mir wurscht, ob ich die jetzt anfasse oder nicht. Sie wird auf jeden Fall rausgehen, egal was jetzt hier passiert. Und deshalb hat das Ganze so lange gedauert. Genau.
Und
also die Entscheidung war sehr klar.
Ja, ich glaube, und ist ja auch gar nichts, wo man irgendwie lange überlegen muss, ob es die richtige Entscheidung war oder so. Aber bei allen, ich sag mal, logischen, guten Gründen war es ja für dich, glaube ich, dann ein sehr aufwühlender Marathonverlauf, so als Coach, beide Schicksale irgendwie mitzubekommen. Und dann kommt so eine Nachricht von Ben, die dann vielleicht genau auch die Absicht rauslesen lässt, die er gesagt hat, einfach so diese, nennen wir es mal, Anteilnahme daran zu signalisieren. Was passiert dann da in dir als Coach sozusagen? Also das ist ja losgelöst von deinen beiden Athletinnen, für die beide ihr Schicksal da gerade schwierig ist. Aber die Nachricht, die Ben dir schickt, ist dann ja, ey, da geht's um dich.
Also A hat mich das natürlich schon sehr berührt. Es waren ein paar Trainerkollegen, die sich gemeldet haben, und Ben war, ich glaube, Ben war der Erste. Das ist ja auch vollkommen wurscht, aber einfach dieses, was da kommt, Ben hat es schon richtig ausgedrückt, das macht schon einen Unterschied, wer das schickt. Also es kann jemand anders dieselbe Nachricht schicken, aber es kommt ganz anders an, weil ich genau weiß, was da wirklich in dir vorgeht. Das kann nur einer fühlen, der selber auch Trainer ist, der selber auch Trainer irgendwo vielleicht auf diesem Level ist, der weiß, wie nah Gewinnen und Verlieren zusammenliegen. der auch emotional so ein bisschen diese Achterbahnfahrt mitgehen kann. Da weiß ich einfach genau, was der da schreibt, der weiß genau, wovon er spricht. Und dann kann man es auch, also dann berührt einen das natürlich mehr, wie wenn das jemand schickt, der das genauso gut meint, ob das Bekannte sind oder einfach Triathlon-Fans, was auch super nett ist und auch immer, wie soll ich sagen, das ist bei sich auch extrem zu schätzen, aber wenn es eben von einem Trainerkollegen oder Trainerinnenkollegen kommt, dann ist das was ganz Besonderes. Und da weiß man einfach, okay, das ist ehrlich gemeint und das bewegt einen. Das sind auch Sachen, die man nicht vergisst, sage ich mal, in dem Sinne. Und die dann auch in dem Moment sehr gut tun. Also ich bin ja gleich nach dem Rennen, musste ich schon zurückfliegen. Also das war dann alles schnell. War noch mit Taylor im Zelt. Es hat ja relativ lang gedauert, bis wir sie wieder aufgepäppelt hatten. Und dann ging das relativ schnell. Also ich hatte danach schon nochmal mit den Athletinnen in Kontakt, bevor ich geflogen bin. Aber du sitzt da im Flieger und du weißt eigentlich gar nicht, was passiert ist. Also du musst das ja alles erstmal wieder reflektieren und da kriegst du diese Nachrichten. Das hilft dir einfach, das zu verarbeiten. Und von dem her danke an Ben und danke auch an die Trainer, die sich da gemeldet haben. Das war mal schön zu wissen, dass man da dann doch irgendwie, also nicht, dass ich daran gezweifelt habe, aber ich meine, wir sind irgendwie Konkurrenten im Wettkampf, aber wir wissen alle, wir sind in derselben Bubble und wir fühlen auch für die anderen mit und das ist schon auch großer Sport, fand ich.
Ich finde, das ist ein wahnsinnig schönes Beispiel dafür, wie so die Triathlon-Szene oder im weiteren Sinne vielleicht auch die Ausdauersport-Szene so tickt, also wie da die Leute gestrickt sind und dass es dann natürlich darum geht, ist ein Individualsport, das kann da nur einer oder eine gewinnen, aber dass alle irgendwie auch die gleichen Kämpfe austragen. Ne? Also es gibt dann, glaube ich, da viel, was einen miteinander verbindet. Aber was ist dann so eine schwierige Situation, das Positive, was man daraus ziehen kann? Also es ist ja meistens so, aus Niederlagen lässt sich vermeintlich mehr und einfacher lernen als aus Siegen. Wenn so ein Tag war, wo alles ganz gut funktioniert hat, dann kann man einen Strich drunter ziehen und sagen, hat gut funktioniert. Aber wenn irgendwie was schiefgelaufen ist und man sich mit der Situation ganz anders auseinandersetzen muss und befassen muss, das auch anders reflektiert, dann kann man eher Schlüsse draus ziehen, die einen vielleicht auch dazu bewegen, was zu verändern, was anders zu machen, was Neues auszuprobieren. Und wenn wir jetzt bei der Situation, Ironman Hawaii, Marathon, beide Athletinnen vorne, beide müssen aussteigen, das macht ganz viel mit einem selber als Mensch und als Person. Was sind daraus die positiven Dinge, die man für sich mitnehmen kann?
Also die positiven Dinge, die da passiert sind, ist sicherlich, dass Athleten gemerkt haben, dass sie sich auf ihr Betreuungspersonal verlassen können. Also, dass sie rechtzeitig rausgenommen werden. Bei Taylor ist nicht rechtzeitig passiert in dem Sinne, weil wir es gar nicht mitbekommen haben. Aber alles, was danach passiert ist, also wo sie dann raus war, dass das ganze Team dich gekümmert hat, dass wir da waren, das war eine sehr, sehr unangenehme Situation für sie, was da alles passiert dann auch ist. Und sie hat einfach gemerkt, hey, das ist vollkommen wurscht. Jetzt bin ich Taylor Nipp, der Mensch, und da gibt es andere Menschen, die sind jetzt für mich da und die helfen mir da raus. Und es ist auch jetzt komplett egal, dass der Wettkampf, dass das Wettkampfergebnis nicht steht, sondern sie hat einfach sicherlich gemerkt und Lucy hat auch gemerkt, da ist mehr als einfach nur, ja, wir gehen jetzt hin, machen einen Wettkampf, gucken, was passiert, sondern da spielen sehr viele Emotionen eine Rolle. Also ich glaube, das ist wichtig, dass dieses Vertrauen, was eh da ist, aber nochmal gestärkt wurde. Was ich ganz schön fand, ich glaube, dass durch diese Situation, müssen wir sie aber jetzt fragen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Taylor und Lucy ein bisschen näher zusammengerückt sind durch diese Situation, was ich irgendwie schön finde. Also die müssen jetzt nicht Best Friends sein oder sowas, nicht falsch verstehen, aber einfach, die haben einen großen Respekt füreinander, aber sie haben auch hier gesehen, sind gemeinsam durch diese Situation gegangen und für mich war das Schönste, als ich dann am Flughafen war, auf dem Rückweg und da gab es dieses Foto, wo sie gemeinsam oder wo sie beim Frühstück zusammenstanden, wo ich gedacht habe, ja, schön. Also da war sehr viel von dem, was am Tag vorher passiert ist, schon mal so ein bisschen weg. Und das sind so die positiven Dinge, dass das Team funktioniert, dass Vertrauen da ist, dass es auch danach weitergegangen ist. Ich meine, wir wissen, was passiert ist, wieso das Ganze passiert ist. Es gibt nicht so viele Learnings vom Training oder Vorbereitung. Es sind einfach ein paar banale Dinge passiert, die hätte nicht passieren dürfen. Aber es zeigt einfach, dass das Team zusammenhält auf beiden Seiten. Einmal Taylors Team, einmal Lucys Team. Und dann auch die Zeit danach. Also zu sagen, okay, so können wir die Saison nicht abschließen. So wollen wir sie nicht abschließen, solange das irgendwie medizinisch vertretbar ist. Und dann diese Tage danach, dieses Abstimmen, dieses tägliche im Kontakt sein, dieser sehr enge Austausch dann bis zu dem Punkt, dass sie dann beim nächsten Wettkampf gemeinsam wieder an der Startlinie standen, das ist schon was Besonderes. Und von dem her, das finde ich das Positive, also diese menschlichen Sachen, die man daraus nicht... Wir hätten es nicht gebraucht, nicht falsch verstehen, aber ich glaube, man muss dann, oder man nimmt dann diese Sachen mit, also dieses Emotionale und das, dass jeder gemerkt hat, da ist jeder emotional wirklich drin. Das ist nicht einfach nur ein Wettkampf oder ein Job, sondern das nimmt jeden einfach mit und ich denke, also das ist das Positive.
So das Verbindende und dass man dann irgendwie noch mehr als Einheit da rauskommt, als man reingeraten ist sozusagen.
Ja, genau, richtig, ja.
Ich glaube halt, dass es dann halt auch, also diese schmerzvollen Erfahrungen, die man dann da macht, das ist vielleicht auch dann so das nachhaltigere, tiefer gehende Lernen einfach auch, was da so passiert, ne? Auch wenn man es nicht braucht, aber es kann natürlich auch richtig was kreieren, weil so tief wie dieser Graben dann ist, so hoch kann es natürlich dann auch im Nachgang wieder gehen, ne?
Was ist das, was man in diesen Tiefpunkten lernt? Ist es dann was, wo man sagt, ja, ich kann meine Arbeit besser machen? Oder ist das, was man lernt, irgendwas, was verbunden ist mit gewissen Werten, die der Sport hat und eher diese menschliche Seite, worauf es eigentlich ankommt, weißt du?
Ich glaube schon, dass es dann einfach also deutlich menschlicher auch wird in den Momenten, ne? Als in Momenten des Triumphes, in Anführungsstrichen, wo alle voller Adrenalin im positiven Sinne sind. Ich glaube, das ist das, was man da einfach auch raus und mitnehmen kann. Und das ist eben das, was Dan auch ja super formuliert hat, wie gut es funktioniert, wenn es mal nicht gut läuft. Und ich glaube, das sind dann auch die Dinge, was für Athletinnen und Athleten unheimlich wichtig ist, auch in der Zukunft dann zu wissen, da kann ich mich, egal was passiert, zu 100% drauf verlassen, dass da jemand an meiner Seite steht. Ne?
Das ist eigentlich ein schöner Satz. Erfolg ist, wie gut Teamwork funktioniert, wenn es mal nicht läuft. Das ist es doch eigentlich, oder? So, also ist wahrscheinlich nicht das, wonach man strebt, dass man Misserfolg hat. Aber wenn man dann feststellt, dass man als Team da richtig stark irgendwie rauskommt, dann ist ja tatsächlich was geschafft. Unabhängig davon, ob am Ende eine Goldmedaille drum gehängt werden kann oder nicht. Naja.
Aber Stichwort vielleicht auch eher die, glaube ich, auf jeden Fall umhängen. Ne? Also die Hawaii-Kona goldene Ananas, wenn man die so formulieren kann, geht auf jeden Fall an das Team von euch. Das würde ich schon formulieren.
Dan, du wolltest noch was sagen.
Ja, ich glaube, dieses auch, dass man jeden Sieg oder jeden Wettkampf, der gut läuft, einfach nicht für selbstverständlich nimmt. Das nimmt es auch, weil ich behaupte mal, das waren, sagen wir mal einfach mindestens die Top 5 stärksten Athleten am Start, wenn sie nicht die 2 stärksten Athleten am Start, das weiß man nicht. Also, wie gesagt, viele vor allem auch die Siegerin da nichts wegnehmen, weil die war auch extrem stark. Aber das heißt nicht alles. Also, du musst dann trotzdem, wenn es dann funktioniert, obwohl du denkst, hey, eigentlich, ja, ist ja klar. Und wenn es dann funktioniert, wenn alles zusammenkommt, das ist immer noch was Besonderes. Egal wie oft du das machst, egal wie oft du in diese Situation kommst, das ist auch ganz wichtig, dass man das immer wieder bei den Athleten, sage ich mal, in den Kopf ruft. Das ist, jeder Sieg ist was Besonderes da oder jedes Podium oder jedes Ergebnis, wo du einfach dein Potenzial abrufen konntest, ist was Besonderes. Das ist nicht so, dass das einfach, ja, einfach so passiert. Es braucht im Leben halt diese Auf- und Abs, denke ich, um auch die genau diese Momente dann noch mehr wertzuschätzen. Mhm.
Wenn wir jetzt die Situation, die daraus gefolgt ist, mal nehmen, dann sind wir bei der 73-WM, wo es dann ja fast wie so ein Jetzt-erst-recht-Momentum ja gab, dann von Lucy. Ben, wie hast du das dann von außen wahrgenommen? Also das Rennen wirst du ja auch verfolgt haben. Als du gesehen hast, okay, Da geht gerade irgendwie der Plan auf und das ist jetzt so vielleicht der verdiente Lohn oder vielleicht auch so ein bisschen der, ich nenne es jetzt einfach mal Trostpreis, ohne das abzuwerten, für das Hawaii-Erlebnis. Wie hast du das dann wahrgenommen, auch wieder in Verbindung mit den Gedanken an Dan?
Ich weniger stark, würde ich sagen, weil Hawaii war Daniel vor Ort, weil du vorhin gesagt hast, Dan Bendis immer häufig bei den Rennen. Auf Hawaii haben wir das genau umgedreht, da warst du vor Ort und ich war zu Hause auf der Couch. Und dann denkst du da vielleicht auch ein bisschen reflektierter nach. Am Tag des Damenrennens hatte ich auch eine Profidame im Rennen, habe die auf der Strecke begleitet. Und dann bekommst du ja von dem eigentlichen Rennen wenig mit, ne? Sondern du bist ja wirklich in deiner eigenen Situation und beobachtest das Rennen wenig. Ich habe dann Lucy und Taylor im Zielbereich gesehen, im Anschluss, und habe da einfach auch das wahrgenommen, was Dan schon beschrieben hat, dass ich so das Gefühl habe, zwischen den beiden menschelt so ein bisschen mehr, als dass man das vielleicht vorher gesehen hat. Also dass da einfach zwei Wettbewerberinnen vielleicht ein Stückchen näher zusammengerückt sind, einfach aufgrund des Schicksals, was sie vorher geteilt haben, so ein paar Wochen vorher. Und dann freut es mich halt auch einfach immer, wenn ich dein Hund Dan?
Ja, ich glaube, der irgendjemand ist gerade draußen, der Briefträger kommt oder so.
Das ist bei uns auch so.
Kein Problem.
Ja, da würde ich nochmal neu Anlauf nehmen.
Kannst gerne einfach genau weitermachen. Ich finde, das zeigt nur, wie live
hier. Das haben wir auch beide mit Hund. Und ich habe auch immer so die Befürchtung, dass es gleich von oben mal kurz klafft, weil bei uns genau das Gleiche passiert. Wenn jemand Unerwartetes sozusagen kommt, dann gibt es schon ein bisschen Rabatz, auch wenn die sonst sehr, 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 sehr ruhig sind. Also wie gesagt, ich denke, dass es einfach so ein bisschen Zusammenrücken gab zwischen den beiden. Das war so mein Eindruck. Ob das tatsächlich so ist, können auch nur die beiden oder beantworten. Vielleicht ist es auch nur die romantische Vorstellung, die man so als Außenstehender hat, dass das ja jetzt so passieren muss. Das können wir einfach nicht beantworten, aber das war so mein Grundgefühl. Und das ist natürlich dann auch eine Sache, auch wieder das reduzierte kurze Austauschen daran, was wir beide miteinander haben, so habe ich irgendwie das Gefühl, dass es nicht nur der Löwe ist, der da über dem Schreibtisch hängt, der einen da verbindet, sondern dass wir da auch ähnliche Ansätze verbinden, was so Menschlichkeit auch angeht, in einem professionellen Sport. Das freut einen dann natürlich als Trainer von außen, dass es vielleicht für die Zukunft, für Dan als Trainer der beiden vielleicht einfacher werden kann, weil es einfach ja zwischen den beiden auch besser funktioniert oder wie man das auch immer beschreiben kann. Ne?
Auch ein spannender Punkt auf jeden Fall. Dann, wie war die Situation dann für dich mit Lucy kommt da ins Ziel und war es der Befreiungsschlag oder war es das Trostpflaster, wie ich es bezeichnet habe, oder wie würdest du das einstufen? Wie war es für dich?
Ja, also erstmal ist ja wichtig, also erstmal das erste Ziel war von diesem Wettkampf, dass sie ins Ziel kommen, sich ausbelasten können und im Prinzip nachher alles normal ist und wir sicher gehen können, die gehen in die Saisonpause jetzt für Taylor oder die machen diesen Wettkampf und gehen nicht mit dem Trauma irgendwo in die Pause, sondern wissen, ihr Körper funktioniert wieder normal. Dann der Weltmeistertitel da, das war, ich weiß, dass es Lucy extrem viel bedeutet, einfach so Titel zu bekommen, wie jedem Athlet oder jeder Athletin natürlich, und ich wusste, dass die extrem glücklich sein wird, und dann bin ich als Trainer natürlich auch glücklich. Also das ist ja genau das Ding, das ist ja nicht so, dass du glücklich bist und also dein Empfinden hängt schon sehr stark auch an dem, was Athleten fühlen. Das kann auch ein vierter Platz, ein fünfter, ein zehnter, das ist eigentlich egal, wenn du weißt, die Athleten sind einfach glücklich, die sind einfach, haben ihren Tag gemacht, dann bist du happy. Und dann, also genau dann ist es gut gelaufen. Und das hat man gesehen und ich wusste, dass ihr das viel bedeutet. Genauso bei Taylor wusste ich auch, hey, nach allem, was da passiert ist, da Zweiter zu werden. Normal wäre sie damit nicht zufrieden, natürlich, weil die will auch gewinnen, aber in der Situation, die Saison so abzuschließen, das wird ihr die Ruhe geben, um ihnen die Saisonpause zu geben, und damit haben wir auch das Ziel erreicht. Von dem her war das ein super Tag für mich, natürlich auch als Trainer, das im Fernsehen zu beobachten. Natürlich ist man bei sowas gerne vor Ort, aber ich habe es mir angeschaut, habe versucht, jedes Bild irgendwie zu finden, einfach um von diesen Emotionen ein bisschen mehr mitzubekommen. Und dann auch nachher natürlich, das heißt natürlich nachher, nette Nachrichten auch von den Mädels bekommen, und war sehr schön, und wie gesagt, das hat dann auch einfach gut getan, weil es vor allem ihnen gut getan hat. Ich will jetzt nicht sagen, ja, so jetzt ist Wiedergutmachung oder irgendwie sowas. Nein, das ist einfach ein neuer Wettkampf gewesen und es ging darum, dass sie gesund sind, weil man muss ja auch sagen, es hat ein gewisses Risiko gehabt von außen, weil nehmen wir mal an, einer von beiden wäre nicht ins Ziel gekommen, es wäre irgendwas geschehen, irgendeine jemand wäre ausgestiegen oder Schwächeanfall, was wäre dann los gewesen? Und am Ende des Tages sagt man natürlich, die Athleten sind verantwortlich, aber da bist du als Trainer auch wieder hundertprozentig mit drin, weil du triffst ja auch mit dieser Entscheidung. Und von dem her war ich schon die ganze Zeit ein bisschen unruhig, obwohl wir alles getestet hatten im Vorfeld, aber das war dann schon ein befreiendes Gefühl, als es dann am Ende auch so gut aufgegangen ist. Und von dem her konnte ich mir dann auch sehr entspannt den Tag nachher anschauen, wo ja auch ein richtiges Spektakel abgefackelt wurde von Benzathleten. Ja. Und konnte das auch sehr, sehr genießen.
Es hätte auch weniger spannend sein dürfen, vielleicht aus der eigenen Perspektive.
Ja, Ben, da haben wir schon ein bisschen ausführlicher zu gesprochen zu dem Rennen. Als ich dann, ich hatte kurz vorher gesagt, so ja, ich habe mir so ein bisschen dieses Fan-Dasein für den Triathlon-Sport selbst persönlich abhanden gekommen, aber da saß ich wieder als hundertprozentiger Triathlon-Fan vom Bildschirm, als ich das Rennen mitbekommen habe. Und wir hatten dann ja auch schon unsere WhatsApp-Gruppe, wo wir uns hier für den Podcast abgestimmt haben. Und dann da hattest du ja auch geschrieben, erstmal herzlichen Glückwunsch für den Erfolg des Tages und so. Wie gehst du da mit? Also ich meine, du hast ja auch das Drama irgendwie mitbekommen rund um Jelle, bei dem man das Gefühl hatte so von außen, der findet irgendwie die ganze Zeit nicht richtig in den Wettkampf rein als Titelverteidiger. Dann Sturz, Defekt, irgendwie immer trotzdem aber dabei. Wie war das aus Trainerperspektive oder was hat dich aus Trainerperspektive an der Leistung schlussendlich am meisten beeindruckt?
Am meisten beeindruckt hat mich tatsächlich.
Die Frage war erstmal an Dan. Wir haben auch gerade gesprochen, wie du seine Athleten wahrnimmst. Und jetzt will ich das natürlich von Dan auch andersrum wissen.
Ich habe mir fast gewünscht, Bobby, dass du die Frage so rumformulierst. Ich habe gerade überlegt, ob ich auf dieses Race-Zeichen drücke und sage, kannst du die Frage jetzt auch mal an Dan stellen in Richtung Jelle?
Ja, cool.
Ja, sehr gut.
Also du gehst natürlich da als Trainer voll mit, weil du überlegst dir, okay, wie du sagst, Sturz etc., was da alles passiert ist. Und der kommt immer wieder und zeigt aber auch, wenn er, als er wiedergekommen ist, Stärke. Also irgendwie hast du das Gefühl, boah, der geht durch alles heute, egal was da passiert. Und ich kann mir aber auch vorstellen, wie du dich als Trainer fühlst, wo du denkst, was ist denn hier einfach los? Und aber du bist, ich wusste ja, Ben ist da, der war vor Ort. Das ist ganz schwierig, also im Moment das zu verarbeiten. Du bist dann wirklich nur drin, dann guckst du wieder deinen Timer und denkst, okay, jetzt kommt er wieder hin, was machst du? Also du weißt genau, welche Nervosität da gerade stattfindet. Und wenn das dann am Ende so ausgeht, also dieses Auf und Ab, und dann gewinnt der am Ende in so einem Zielspurt. Ich glaube einfach, oder zumindest ich glaube ein bisschen zu fühlen, wie sich Ben da gefühlt hat. Das muss einfach so, ja, einfach ein mega Gefühl gewesen sein, dass das so zusammengeht. Und wenn das einfach so Start-Zielsieg ist, dann hätte er sich bestimmt gefreut. Aber mit so einem Rennen, glaube ich, einfach ist es nochmal, was man natürlich nicht braucht. Aber ich glaube, da gibt es einfach eine ganz andere Intensität am Ende nochmal. Das erinnert mich, vor einer Woche hatte ich so einen Journalisten, der hat eine Fortbildung gegeben über, wie Sportler sich halt bei der Presse verhalten sollen. Und der hat genau das auch erzählt. Der hat so ein bisschen erzählt, wenn du von einem Rennen berichtest, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe das Rennen gewonnen oder es war ein guter Tag, ich habe das Rennen gewonnen, dann interessiert das keinen. Wenn du aber sagst, ich bin gestürzt, dann ist das passiert, dann hatte ich noch irgendwie Krämpfe, dann bin ich wiedergekommen. Und obwohl es alles so hart war, habe ich das Rennen trotzdem noch gewonnen. Das ist eine ganz andere Message und das hat einen ganz anderen Effekt. Und ich glaube, emotional ist es auch so, aber ist nur ein Gefühl, so wäre es mir zumindest gegangen. Ich bin mal gespannt, wie es Ben sieht.
Ich hab noch eine Frage, bevor Ben antworten darf. Und ich glaube, du hast jetzt die Situation wirklich gut beschrieben. Auch so dieses was emotionale Auf und Ab, was dann im Athleten vorgeht, auch im Trainer. Aber um das aus seiner Sicht abzuschließen, was ist das, was dich am meisten dran beeindruckt hat, dann tatsächlich an so einer Leistung, an so einem Tag?
Dass der einfach mental nie aufgegeben hat, dass der immer wieder gekommen ist und so stark auch im Endspurt dann war, mit einem ganz klaren Plan. Also ich hatte jederzeit das Gefühl, wenn der eingeblendet war, der weiß genau, was der da tut. So ist er rübergekommen. Also das hat mich wirklich beeindruckt. Diese, ich würde sagen, mentale Stärke, ausgedrückt durch die Physis, aber auch durch die ganze Körperhaltung, durch seinen Gesichtsausdruck, das hat mich beeindruckt.
Ben, kannst du uns da so ein bisschen reinblicken lassen in die mentale Welt des Tages von Jelle, vielleicht auch von dir?
Also ich glaube, dass Dan da schon sehr, sehr viele richtige Punkte anspricht, die er da auch einfach sehr empathisch und auch richtig fühlt in dem Moment. Wer Elis Schwimmen beobachtet hat, das war jetzt nicht das beste Schwimmen, was wir in der Saison abgeleistet haben, aber für das Niveau wirklich einfach gut. Es ist einfach auch ein dichter gepacktes Feld, wo dann einfach auch ja, kleinere Abstände einfach zustande kommen können. Man hat ja auch gesehen, dass Rico eigentlich jemand ist, der da immer vorne mit drin ist und da auch einen kleinen Abstand einfach schon hatte. Und wenn man die Szene sich nochmal anschaut, in der er stürzt, hört man auch das F-Wort mit vier Buchstaben. In dem Moment, da ist er noch nicht mal aufgeschlagen. Da rutscht ihm das schon so raus. Und im Nachgang hat er da einfach auch gesagt, da habe ich das Gefühl gehabt, das Rennen ist vorbei. Weil er auch unter dieser Barriere gesteckt hat und er hat einfach gedacht, ich bin eigentlich in einer super Ausgangsposition. Er hat ja dann einen raketenschnellen Wechsel, hat sich da schon das erste Mal eigentlich innerhalb der Wechselzone wieder zurück ins Rennen gebracht. Und wir hatten auch einen ganz, ganz klaren Raceplan, wo wir wann wo sein wollen. Also innerhalb der großen Gruppe, die es ja zu vermuten gab, die dann da am Ende zustande kommt. Und da war dann, glaube ich, auch ein so ein Ankerpunkt, den er für sich selber geschaffen hat. Er saß wieder am Rad und Christian war halt genau vor ihm. Und am Ende ist natürlich klar, so wie Dan darüber gesprochen hat, in Richtung Hawaii gedacht, es gibt halt immer eine Anzahl an Favoriten, die man klar auf dem Schirm hat. Und wenn du dann dicht hinter einem Athleten, der auch Favorit ist, auf das Rad steigst, kann das natürlich sofort auch einen positiven Moment auslösen. Dann habe ich mich mit Jelle, oder Jelle hat mich dann bei Kilometer 8 gesehen und konnte dann auch einmal loswerden, dass er nicht schalten kann in dem Moment. Und da habe ich halt nur nochmal reingerufen, weil das ja auch dann immer so das ist, was gibt man dem Athleten mit? Reset, Bend, also das waren so die zwei Sachen, die ich irgendwie dann nochmal mitgegeben habe. Also die Tafel mit den Zeiten einfach nach unten genommen und versucht zu kommunizieren. Und dann hat mich unheimlich beeindruckt, die Sportlichkeit und die Fairness eines Kasper Storms, von dem Jelle dann das Gefühl hatte, der wollte gegen den das Rennen machen. Der wollte nicht, also auch Kasper Storms wollte nicht, dass das dafür in Jelle Gehens vorbei ist. Und er hat quasi die Körpersprache auch, glaube ich, von Jelle gesehen, die Dan schon angesprochen hat. Das Visier war ja noch weg. Da weißt du, das sind irgendwie, wenn es blöd läuft, mal zwischen 4 und 6 Watt, die so ein Visier ja ausmachen kann bei diesen neueren Helmvarianten. Also auch das musst du irgendwie vom Kopf her durchstehen und ausblenden. Mal abgesehen davon, dass du wahrscheinlich die Augen ganz schön drehen, wenn du dann mit über 80 km/h wieder den Berg runterfährst. Und Kasper Stones hat einfach gesagt, fahr an der Gruppe vorbei, du siehst gerade so gut aus und bieg dieses Rear Derailleur wieder gerade. Weil er einfach beobachten konnte, als Jelle an ihm vorbeigefahren ist, dass da was nicht stimmt. Und ich glaube, dass das auch der zweite norwegische Moment des Tages war, bevor man dann vielleicht zu dem dritten kommt. Kurz hinter Christian wieder aufs Rad, also du kommst sofort auch wieder ins Arbeiten, ins Agieren, hast sofort wieder die Beine, also hast auch die Form, das ist natürlich klar, nur mit der Form kannst du dich aus so einer sicheren Position heraus agieren, dass du das wirklich schaffen kannst. Fährt dann an diesem Berg wirklich nach vorne, also nach ganz vorne in der Gruppe an allen vorbei, steigt halt kurz ab, biegt das Ding wieder gerade. Gott sei Dank bricht das dabei nicht ab, ich meine, das sind ja alles so Sachen, die da auch passieren können, wenn du da als Athlet mit einer gewissen Energie da versuchst du auch was zu machen. Und da war ich halt wahnsinnig beeindruckt. Also ich wusste, dass es ein ruhiger Zeitgenosse ist. Und ich wusste auch, dass er immer sagt, dass wenn wir die Gespräche im Vorfeld haben, der hat halt so ein klares Bild von seinem Rennen, was er machen will, dass ihm das unheimlich hilft. Und natürlich sprichst du nicht darüber, dass du in die erste Kurve nicht mit zu viel Geschwindigkeit fahren darfst. Ne? Das ist ja so Sachen, die da nicht passieren. Und dass er da in den Situationen aus eigenem Antrieb dann halt so goldrichtig gehandelt hat, um trotzdem so dicht wie möglich an diesem Matchplan, den wir uns vielleicht ausgedacht haben, zu bleiben. Und dann gab es, glaube ich, das hat er auch gesagt, nochmal einen Moment beim Loslaufen nach dem Radfahren, wo natürlich diese Hüfte, auf die er gestürzt ist, relativ stark eingearbeitet ist und das beim Radfahren erstmal gut funktioniert, waren die ersten 2 Kilometer des Laufens vom Schmerzniveau schon eine 10 von 10, was auch also aushaltbar war. Weil das extrem geschmerzt hat an dieser Stelle. Und da natürlich auch nochmal der emotionale Moment bei ihm kam, jetzt ist das Rennen wieder vorbei. Das hat er im Nachgang auch nochmal formuliert, auch in seinem eigenen Podcast, wer da nochmal nachhören will, das auch nochmal beschrieben. Er hat einmal gedacht, es ist vorbei, als er da am Anfang des Radfahrens war. Und dann hat er nochmal gedacht, es ist vorbei, als er losgelaufen ist. Knickt dann auch noch auf diese Holzbrücke, die es da gibt, nochmal deutlich mit dem linken Fuß um. Also nochmal so ein Moment. Und dann hatten wir aber an der Strecke so viele Unterstützer auch verteilt. Wir haben ihm dann wenig Zeit gegeben, darüber nachzudenken, ob man jetzt humpeln kann oder nicht. Sondern einfach mit Fakten versorgt. Und dann einfach versucht er, also sein klares Denken, was er den ganzen Tag hatte, nochmal zu unterstützen und zu supporten. Weil das ja auch dafür gesorgt hat, dass er immer noch im Rennen ist. Und dann lief sich das glücklicherweise raus. Toi, toi, toi. Und das sind dann halt so die Momente für mich aus der Trainerperspektive, wo ich halt versuche, höchstmöglichst wenig emotional zu sein, weil halt die rationale, klare, sinnvolle Entscheidung einfach auch in dem Moment gefragt ist. Also wenn ich dann da mit reinbrülle, wo er zu mir sagt, das Realty Radio schaltet nicht, wenn ich da halt dann auch in den 2 Sekunden, die ich habe, 3-mal Fuck rufe, dann habe ich ja die Situation nicht gelöst. Ne? Sondern also dann muss ich da versuchen, zügig zu überlegen, wie kann ich dem Athleten dann da vielleicht auch irgendwie supporten, unterstützen, neben dem Moment, dass das einfach mal ausgesprochen ist gegenüber jemandem, den man vielleicht auch kennt, was ja auch durchaus helfen kann. Und dann hatte ich beim Laufen immer das Gefühl, dass der wahnsinnig im Fahrersitz sitzt und das Rennen auch bestimmen kann. Und dann weiß man, wie Christian Blumfeld schon mal ein Rennen in Yokohama gegen Jelle Gehens gewonnen hat. Wir wissen, wie er das Rennen gegen Alex Yee und Hayden Wild gewonnen hat, als es um olympische Medaillen ging. Und da sprach schon alleine der Kurs in Marbella eher in Jelles Richtung, als er das in Christians Richtung gesprochen hat, weil Christian schon auch nochmal so eklige, ich sage jetzt mal so 2 Kilometer auspacken kann, ganz zum Schluss, aber nicht den Endspurt hat. Und dann war es ja sehr, sehr winklig dann in Marbella. Und es gab halt viele so kurze Hügel, die drin waren, wo auch Jelle immer wieder Gas gegeben hat und immer wieder gesagt hat, so Christian, wenn du das Ding gewinnen willst, dann musst du halt auch hier die Dinge irgendwie mit bestreiten. Und dann hatten wir uns glücklicherweise diesen Zielkanal am Tag vorher angeguckt und ich hatte auch einen der Helfer dann nochmal dort am Anfang dieses Zielkanals positioniert. Der musste dann zwar die Beine in die Hand nehmen, also danke da nochmal Jan für diesen Dienst und sich dadurch die Zuschauer manövrieren, um nochmal klarzumachen, vielleicht auch nicht auf englischer Sprache, sondern so, dass es nur derjenige versteht, der auch Holländisch versteht, dass wir auf die rechte Seite müssen, ab einem gewissen Schild, was es dort gab. Und die Position darf auch verteidigt werden, weil dann wird es sonst richtig, richtig schwer, da nochmal vorbeizukommen. Und in dieser Situation, das dann so umzusetzen, super gut, ne? Also Stolz, Freude, keine Ahnung, gibt es sicherlich viele Attribute, die man dann da aussprechen kann. Und dann
spielt es zusammen.
Ja, ja. Der glückliche Moment, den Daniel dann auch beschreibt, also den würde ich auch voll teilen. Ich bin halt dann happy und glücklich und zufrieden, wenn es die Sportlerinnen und Sportler sind. Und wenn er dann Frau und Kind in den Arm schließen kann, seine Mom mit wahrscheinlich 3 grauen Haaren mehr, dann ihn auch noch da begrüßen darf. Das ist natürlich ein super Moment. Ne?
Also ich kann diese super Momente, glaube ich, gut nachvollziehen, sowohl als das, was Dan vorher erzählt hat zu dem Rennen von Lucy, als auch jetzt du zu dem Rennen von Jelle. Der direkt nächste Gedanke, der bei mir entsteht, ist dann, was passiert mit euch in dem Moment, wenn ihr dann am Ende von so einem Tag, sei es vor Ort oder zu Hause, irgendwann mal alle Türen hinter euch zugemacht habt und so ins Bett geht? So, was bleibt dann für euch davon übrig? Ist es dann so ein, ja, alles richtig gemacht und jetzt kommt der nächste Job? Ist es dann so ein Moment, wo man sich mal auf die Schulter klopft? Oder habt ihr auch über die Jahre und über die unterschiedlichen Erfolge gelernt, dass man mal so innehalten muss und sich das dann auch mal nochmal so vor Augen führen muss, was man da eigentlich erreicht hat? Oder ist es, dass so viel gleichzeitig bei euch passiert, dass man dann auch so tolle Momente vielleicht gar nicht mehr so wertschätzen kann, wie es vielleicht eigentlich schön wäre? Also wie ist das, wenn für euch so ein besonderer Tag zu Ende geht, ihr dann für euch alleine seid, der ganze Trubel ist irgendwie weg und es meldet sich auch keiner mehr auf Instagram oder WhatsApp, weil alle dann schlafen, nur man selber ist noch wach. Wie ist man dann mit sich alleine und seinen Gedanken?
Also nach dem Wettkampf, wenn das Ganze dann sich ein bisschen beruhigt, dann ist es eher so, dann man ist dann auch irgendwo, sag ich mal, positiv müde. Und also jetzt kann ich nur von mir reden. Ich bin dann ganz froh, wenn ich eine gewisse Zeit lang erstmal praktisch meine Ruhe habe, also einfach irgendwo bin und erstmal gar nichts rundherum, sondern einfach mal so, dass man nochmal so in Ruhe genießen kann, was an dem Tag da so passiert ist. Und Also ich will jetzt nicht sagen, dass man das nicht mehr genießt. Also man genießt es schon auf jeden Fall, weil, wie ich vorher gesagt habe, es ist immer wieder was Besonderes. Und das sage ich ja den Athleten und das versuche ich auch für mich selber irgendwo zu beherzigen. Dass wenn Athleten ein gutes Ergebnis hat, dass man einfach sagt, hey, wow, cool, man freut sich für die, man freut sich fürs ganze Team und man hat so eine innerliche Ruhe. Und ich kann es immer nur wiederholen, das Bild, was ich da immer vor Augen habe, ist halt so Franz Beckenbauer bei der WM 90 auf der Mitte vom Platz. Er ist alleine, er schaut sich um und genau, also das habe ich damals auch gesehen und das immer wenn ich da an dieses Bild denke, kriege ich jetzt auch wieder Gänsehaut. Das ist im Prinzip genau das, was es beschreibt, finde ich. Also so wie ich mich da auch fühle. Also ich bin nicht Franz Beckenbauer, der Mann hat so viele Sachen erreicht, aber das Gefühl, alleine zu stehen, in einer Riesenarena und rund um dich herum wird gefeiert, die Leute sind glücklich und du sagst einfach, okay, wir haben es geschafft und das ist ein ganz schönes Gefühl, geht man auch mit einem Lächeln, sage ich mal, ins Bett. Es ist jetzt nicht so, dass ich rumschreie, also auch nicht, wenn ich im Fernseher gucke, das wirft meine Frau mir immer vor, die immer sagt, ja, man sieht ja gar nicht, dass du glücklich bist. Also ich bin jetzt nicht der dann durchs Wohnzimmer läuft, sondern das geht dann, passiert innerlich. Und man nimmt das schon ein paar Tage mit und vielleicht da noch ein kleiner Punkt, wie, also man versucht genau eben, dass das nicht passiert, Nick, was du sagst, dass man das nicht für, also dass man das immer noch genießt und eine Möglichkeit, und das klingt vielleicht blöd oder wie auch immer, aber diese Social Media Post, wo ich dann mache, da mache ich meistens ein oder zwei, die dienen genau dafür. Genau dafür, in dem Moment, wo ich das schreibe, überlege ich mir nochmal ganz intensiv, was fühlst du jetzt gerade? Was geht dir jetzt gerade durch den Kopf? Wie fühlt sich das gerade an? Und da schreibe ich da rein. Also ich nutze das im Prinzip, ich könnte es mir jetzt natürlich auch hier in ein Tagebuch schreiben oder sonstiges, aber ich teile das einmal und dann ist es, also das ist im Prinzip, was in dem Moment in mir vorgeht. Mhm. Und einfach mir dann auch so mit die Zeit nehmen, wirklich darüber nachzudenken. So versuche ich das im Prinzip zu verarbeiten, genau, das hält dann an, irgendwo dieses positive Gefühl und dann geht es aber natürlich auch irgendwo wieder weiter, weil du hast ja andere Athleten etc. Und es ist dann aber natürlich die Gespräche, die man danach mit den Athleten führt, die sind natürlich immer besonders, weil da ja, ist jeder gut drauf und man reflektiert nochmal und das ist natürlich schon was Schönes.
Aber auch schön, dann quasi Instagram so für sich zu nutzen, um das nochmal festzuhalten. Also den Moment, aber auch das entsprechende Gefühl dazu. Also so kann man Instagram dann auch mal sinnvoll nutzen. Ben, wie ist das bei dir? Also dieser Moment am Ende des Tages, jetzt ist alles vorbei, es ist alles geschafft. Was geht da in dir dann vor? Wie hakst du den Tag dann ab?
Ich entscheide mich häufig gegen das digitale öffentliche Tagebuch. Wenn man das vielleicht so sagen darf, einfach glaube ich aber auch vom Typ. Also weil ich das einfach anders verarbeite. Kann das aber auch gut nachvollziehen, weil das natürlich auch über ein soziales Netzwerk auch die Möglichkeit nochmal eröffnet, sich das ja auch immer wieder anschauen zu können. Und ich glaube, dass halt so das Lob von außen vielleicht auch einem selber nochmal bewusster machen kann, was man da tatsächlich vielleicht auch wieder erreicht hat. Also deshalb kann ich das auch voll verstehen, wie Dan das für sich nutzt und handhabt. Und es ist ja eine super Option, das auch zu reflektieren. Ich versuche für mich immer, und das wissen auch alle Athleten, ich bin nicht derjenige, der unmittelbar im Zielbereich dabei sein wird, einfach weil ich immer noch versuche, bis zum letzten Moment, wo ich das Gefühl habe, ich kann da dort an der Strecke noch etwas leisten, den auch noch zu erwischen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und das bedeutet halt auch ganz einfach, dass du dann es nicht bis in den Zielbereich schaffst in dem Moment. Also egal, ob du auf Hawaii oder jetzt Marbella bist oder auch in Taupo. Ich war bei Jelle im vergangenen Jahr dafür in diesem, also grandiosen Moment vorbei, an dem er an Hayden vorbeigeht. Also weil ich in dem Moment zufällig mit dem Rad wieder an ihm vorbeifuhr, um ihm das Nächste vielleicht auch nochmal näher bringen zu können. Und dann schaffst du es natürlich nicht, durch dieses dichte Publikum am Ende durchzukommen und dann rechtzeitig im Ziel zu sein. Für mich ist halt immer so, was ich dann wirklich genieße, ist so ein Moment nach dem Tag, der dicht gepackt ist, wo du mit vielen Leuten kommunizierst, im Gespräch bist, die das an der Strecke unterstützen, wo dann vielleicht auch mal eine Mutti oder eine Mutter noch eine Nachricht schreibt, die ein bisschen aufgeregter an so einem Tag ist, ne? Und da vielleicht auch noch einen Eindruck vermitteln will, die ich immer versuche, ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen abzuholen, dass das vielleicht sogar alles unter Kontrolle ist. Ich habe dann für mich auch, und das weiß auch meine Partnerin Nancy, die das vielleicht ähnlich daran wie deine anschätzt, die immer mal sagt, ja, freu dich doch mal richtig, so. Aber meine Freude ist halt einfach auch anders. Also ich ziehe mich halt dann einfach in so einem kurzen Moment einfach zurück und reflektiere einfach für mich ganz in Ruhe nochmal so den Tag mit so einem Lächeln auf den Lippen und gehe da einfach gedanklich so nochmal durch und versuche vielleicht auch schon so ein paar Punkte rauszuarbeiten, die es also sich lohnt auch zu reflektieren. Also jetzt nicht zwingend gleich Rennanalyse und taktisch und wie gut haben wir das gemacht, sondern vielleicht auch so Momente rauszuarbeiten, wo die Sportlerin, der Sportler für sich in der Zukunft auch einfach wachsen kann, einfach, wo man dann vielleicht auch, also wo man Leute nicht nur schnell macht, sondern vielleicht auch, kann man das sagen, groß macht, so, also sich einfach bewusster zu sein, jetzt im Moment vielleicht von Jelle, der einfach unter Extremstress die richtigen Entscheidungen getroffen hat, wie kann man das vielleicht wiederholen, Hannah Berry, die an Platz 5 liegend, dann nochmal, wir hatten das vorher gesprochen, Risiko gehen muss, um vielleicht den vierten Platz zu machen, um Lisa Perterer nochmal einzuholen. Das sind dann so Sachen, die ich versuche für mich einfach zu reflektieren und das auch gerne nicht dann im VIP-Bereich des Ironman-Zeltes, sondern einfach an einem Platz und an einem Ort, wo mich keiner stört. Weil das natürlich dann passiert, ne? Die Leute wollen dir gratulieren und die sind viel euphorischer vielleicht in dem Moment schon als du selber, weil du vielleicht noch gar nicht bereit bist für dieses Gefühl, weil du die ganze Zeit eigentlich ja auch unter Strom standest und sozusagen ja, das, also du hast ja gerade ausgestochen aus deinem Arbeitstag, ne? Du kommst ja quasi gerade aus der Schicht irgendwie, wenn man das so sagt. Und das versuche ich erstmal so für mich zu machen. Und wenn ich dann für mich das Gefühl habe, ich bin jetzt soweit, dann gehe ich halt in Richtung der Athletin und der Athleten. Und ja, habe dann vielleicht da auch schon ein paar Worte überlegt, die ich dann einfach sagen kann und sagen möchte und vielleicht auch mitgeben möchte.
Und auch eine schöne Art und Weise, ja.
So, was ich dann auch häufig mache, ich schaue mir die Rennen einfach nochmal an und dann habe ich häufig nochmal ein größeres Grinsen im Gesicht, weil du dann ja dieses Gesamtbild des Athleten nochmal besser abgebildet bekommst. Ne? An diesem Tag hast du ja nur so Schnipsel, die vor allen Dingen deinen eigenen Tag abbilden und du hast ja dann nur diese kurzen Berührungspunkte mit den Athleten, weil du, wenn du im Auto sitzt und fährst, ja nicht den Livestream parallel die ganze Zeit schauen kannst und auch, also musst du ja auf den Verkehr konzentrieren und konzentrierst dich auf Zeiten, auf Rechnen. Was macht vielleicht der Wettbewerb? Was kann man noch unterstützend vielleicht auch machen? Und wenn ich mir dann das Rennen, also das Hawaii-Rennen zum Beispiel, habe ich mir, es gab eine Wi-Fi-Verbindung auf der Flugverbindung und dann habe ich mir halt die 20 Euro oder was das war gegönnt und habe das Hawaii-Rennen einfach auf dem langen Flug nochmal Revue passieren lassen. Super interessant, super spannend. Und habe das Rennen aus Marbella, wenn wir das Beispiel jetzt nochmal nehmen, nochmal geschaut, weil ich so ein bisschen im europäischen Jetlag gefangen war, dadurch, dass wir Freitag, Samstag, Sonntag und Montag für den Heimflug zeitig aufgestanden sind, war ich halt wieder so kurz nach 4 munter. Hat aber kein Interesse aufzustehen. Dann habe ich einfach die deutsche Übertragung mir nochmal angehört mit Dirk Froberg und habe das dann einfach nochmal so Revue passieren lassen. Und da dann, glaube ich, auch erst nochmal so richtig realisiert, was dann da passiert ist. Ich glaube schon, da braucht es auch einfach ein bisschen Abstand, um das vollumfänglich auch fassen zu können.
Absolut. Was ich an deinem Umgang damit schön finde, ist das, was du gesagt hast, diese nicht direkte Rennanalyse irgendwie zu machen, sondern mehr oder weniger so Punkte rauszuarbeiten, worüber es sich dann lohnt zu reflektieren. Also wo hat man vielleicht so eine Stärke ausgemacht, die sich nicht an Zahlen, Daten, Fakten ablesen lässt, aber die sich trotzdem lohnt, mal genauer zu betrachten und vielleicht sich dann auch gut abzuspeichern, dass man die hat, also auch für die Zukunft, dass man sich daran erinnert, wenn es mal nicht so gut läuft, dann habe ich das schon bewiesen, dass ich damit gut umgehen kann und bin in einem Bereich gewachsen, der sich jetzt vielleicht nicht in Geschwindigkeit oder Wattwerten dann widerspiegelt. Finde ich auch eine sehr spannende Art und Weise.
Da hilft es dann vielleicht sogar in dem Moment, wenn wir jetzt nochmal über Marbella reden, dass der Radcomputer, der die Wattanzeige gehabt hätte, bei dem Sturz ja auch flöten gegangen ist.
Natürlich. Dass
die Halterung abgebrochen hat, auch gut.
Alles andere hätte mich gewundert, wenn das jetzt dann geklappt hätte. Wir haben ganz, ganz breit angefangen mit einem ganz breiten Themenspektrum und irgendwie ein ganz undefiniertes Themenfeld dann beackert und sind jetzt irgendwie sehr, sehr spitz bei den letzten Rennen gelandet und den großen Erfolgen, wie ihr damit umgeht und was ihr daraus zieht für euch. Also wir haben es geschafft, von der Breite in die Spitze zu arbeiten. Das finde ich immer generell ganz gut. Und mein Ziel war es ja mit dem Podcast, dass ihr auch die Chance habt, euch dann mal ein bisschen ausführlicher zu unterhalten oder ausführlicher die Perspektiven, Sichtweisen des anderen kennenzulernen und euch mal so zu hören. Und ich hoffe, dass ihr sagen könnt, dass das gelungen ist für euch.
Wer fängt jetzt an? Das ist wie bei dieser Dinner-Dates-Geschichte. Das hätte ich meinen, genau. Würde ich so sagen. Gibt es ein zweites Date?
Ja, vielleicht könnt ihr jetzt dann zukünftig öfter mal das Telefon in die Hand nehmen, als statt nur Herzchen und klatschende Hände zu verschicken.
Ich glaube, das, was Dan ganz am Anfang gesagt hat, spielt da eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Das ist der Respekt, den ich aus meiner Perspektive für Dans Zeit habe. Ich würde das Telefon nicht in die Hand nehmen, nur um mit Dan den Schwatz machen zu wollen. Also wenn, dann hätte ich eine konkrete Frage, die ich halt dann vorher vielleicht auch per WhatsApp formulieren kann. Und dann ist auch die Frage, ist es dann zielführend und effizient? Da kommt der Pragmatiker auch wieder durch, dass man da zwingend ein Telefonat dazu hat, sondern dann reicht mir vielleicht auch eine kurze schriftliche Antwort dazu. Und ich glaube, dass der Austausch vielleicht deshalb auch geringer ist, A, weil sich räumlich so nicht die Möglichkeit bietet. Wenn wir jetzt Nachbarn wären, wäre das wahrscheinlich auch anders. Dann würde man den Hundespaziergang, der eh passiert, oder die kleine lockere Laufrunde, die man ja hin und wieder doch auch einschieben kann, auch gemeinsam absolvieren und hätte da Zeit für einen Austausch. Und ansonsten ist es halt für mich einfach der massive Respekt für die Zeit und dann auch als Familienvater, die ich da habe, warum ich nicht ständig zum Hörer greifen würde. Also dann lieber Herzchen und Klatschen bei Instagram, kommt genauso gut an, das ist auch eine respektvolle Geste und passt damit auch gut.
Ja, besser kann man es, glaube ich, nicht sagen. Das ist genau das, dass man weiß, wie man, da man es ja selber macht, weiß man, wie stark der andere eingebunden ist oder die andere. Und dann man macht es halt nicht, dass man sagt, ja, lass uns mal quatschen, einfach so. Es ist ja auch irgendwie natürlich schade, dass man dann teilweise Termine macht oder wie auch immer, um so Gespräche zu führen. Aber was ja schön ist, und das ist zumindest, was ich jetzt aus dem Gespräch mitnehme und wo ich mir auch eigentlich sehr sicher war, ich habe jetzt das Gefühl, obwohl wir hier das erste Mal länger sprechen, dass wir uns trotzdem schon länger kennen. Und ich glaube, wir hätten kein Problem, wenn wir jetzt hier tatsächlich uns sehen würden. Dann würden wir, glaube ich, wirklich ins Café setzen und hätten eine gute Zeit, ohne halt vorher schon so viele Gespräche geführt zu haben. Das ist eben genau das, dass man versucht sich natürlich schon irgendwie in den anderen rein zu versetzen und man merkt, es ist ein Respekt dafür, man merkt irgendwie, es passt, obwohl wir gar nicht so viel, also zumindest auch von meiner Seite würde ich das so sagen, und ohne so viel Zeit miteinander verbracht zu haben. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir es dann mal face-to-face machen. Und
hat ja hier schon gut geklappt.
Genau.
Und, viel vorgenommen.
Ich glaube, da muss man sich einfach so, ja, wie soll ich sagen, an der eigenen Nase fassen und sagen, okay, jetzt macht man es halt einfach. Aber es hat nichts damit zu tun, wie vielleicht dann einige denken, ja, wenn das so wichtig wäre, dann würden sie sich schon die Zeit nehmen. Nee, es ist tatsächlich nicht so einfach, weil es ist einfach vieles dran. Es gibt ja, sagen wir so, man hat als Trainer oder wenn du einfach viel beruflich eingespannt bist, man hat auch nicht mehr das Riesenumfeld, weil du bist zeitlich limitiert, du guckst natürlich nach deiner Familie, dass das passt, die Zeit, wo du hast, du brauchst auch wirklich ab und zu Zeit für dich allein, das ist einfach so, und dann ist es wirklich dieser Respekt von der Zeit von dem anderen, und dann ist mir lieber dieser Moment, ergibt sich einfach komplett unbeschwert, wie gesagt, wir sehen uns mal bei einem Rennen danach oder es ergibt sich irgendwie, als dass man das jetzt forciert, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall treffen, das bringt halt da nichts. Also ich bin gespannt, wann es passiert. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, Nick, dass du das hier in die Hand genommen hast. Und ja.
Und ich glaube, da wir treffen uns nicht bei einem Rennen auf eine Tasse Kaffee, weil du, / ich, nicht die Typen sind, die dann Zeit haben, für so einen Plausch, weißt du, ich meine? Also
nach dem Rennen.
Ja, und dann sind wir ja schnell wieder auf dem Weg nach Hause, ne? Dass man das, also weil man ja dann den Respekt, so sehe ich das auch, für die Zeit meiner Athleten habe. Ihr habt das vorhin richtig gesagt. Ich komme aus Marbella, Mika gerade in dem Moment auf dem Weg nach Dubai, um da ein kurioses, spannendes Rennen zu bestreiten. Und dann habe ich natürlich auch, und dann muss ich auch sagen, das ist auch nicht despektierlich Dan gegenüber, dann habe ich halt sofort und unmittelbar Bock, meine Zeit und meine Energie in die Arbeit mit meinen Athleten zu investieren. Und dann biege ich halt statt nach links zu Dan ab, biege ich halt nach rechts zu Mika ab, weil das halt das ist, worauf es am Ende auch ankommt und was zählt. Absolut. Und der Moment, den wir mal haben werden, der wird sich schon ergeben. Ja. Vielleicht habe ich schon eine Idee, aber das machen wir off record.
Okay.
Ich glaube, glaub, das kann man gut so stehen lassen. Und das beschreibt alles ziemlich perfekt, wie ich euch vorher auch wahrgenommen habe. Und das habe ich auch währenddessen schon gesagt. Es war spannend, teilweise zu hören, wie sich eure Antworten überhaupt nicht widersprochen, sondern eher ergänzt haben. Und dann letztendlich durch das, was ihr beide gesagt habt, eine runde Sache draus wurde. Also ich fand das, hat mir jetzt großen Spaß gemacht, mal mit euch beiden gemeinsam in einem Podcast zu landen und irgendwie meine teilweise ja schwierigen Fragen loszuwerden und dann aber auch gemeinsam mit euch von einem zum nächsten Thema zu kommen. Also eure Zeit ist kostbar und vielen, vielen Dank, dass ihr sie euch trotzdem genommen habt.
Sehr, sehr gerne.
Sehr gerne.
Fand ich auch spannend, dass so Schweigemomente dann auch recht ähnlich waren.
Also, danke an die beiden Gäste, danke an dich fürs Zuhören. Danke an InSilence und Selfish für die Unterstützung und jetzt freue ich mich drauf, wenn wir uns ganz bald auf der Trivue-Tour sehen. Wenn du noch kein Ticket hast, dann holst du jetzt auf trivue.de oder schau schnell in den Shownotes vorbei.